Moin und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge und Februar-Ausgabe von Patiently Gaming, unserem Podcast. Ich bin Jan und ich habe wieder einen wunderbaren Partner an meiner Seite.
Ich bin Hendrik mit der Kraft der Liebe.
Exakt. Wir haben wieder wunderbare Themen für euch vorbereitet diesen Monat. Vorbereitet in Anführungszeichen, sage ich mal.
Ich bin diesmal wirklich ein bisschen vorbereitet.
Das ist gut, das ist gut. Ich habe mir auch wieder Notizen gemacht. Sehr vorbildlich, sehr vorbildlich.
Ich habe ein Word-Dokument erstellt.
Krass. Das IT-Skills hat er auch noch, der junge Mann.
Ich bringe so einiges mit.
Steht auch immer in deinem Lebenslauf. Ja, mit Microsoft Word kann ich umgehen.
Ja, auch so bei Vorstellungsgesprächen. Können Sie Microsoft Office, Word? Und dann sage ich Word.
Ja, startest du mit dem ersten Thema heute?
Word. Ja.
Beim letzten Mal habe ich ja angefangen, wenn wir es so ein bisschen im Tandem machen wollen, dann würde ich sagen, bist du heute.
Hast du beim letzten Mal wirklich angefangen?
Ja, ich meine schon.
Wollen wir kurz live reinhören? Ich weiß, ich fange natürlich gerne an. Ich habe heute folgendes Thema mitgebracht. Wer hätte es gedacht, obwohl wir beiden uns das auf die Fahnen geschrieben haben, ey Leute, guckt mal in alte Spiele rein, die sind auch geil. Geht vielleicht doch mal ein oder zwei Generationen nach hinten. Da gibt's mega Perlen. Ich habe heute ein Spiel dabei, das ist so brandaktuell, dass ich es erst nur kurz anspielen wollte, jetzt aber schon länger angespielt habe. Ich rede heute, Überraschung, über Like a Dragon Infinite Wealth. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, wenn man Infinite umdreht, das Zeichen dafür ist eine 8. Weil das Ganze der direkte Nachfolger von Like a Dragon, Yakuza 7 Like a Dragon ist und dem Spin-off
Like a Dragon Gaiden. Haben wir da echt schon mal drüber gesprochen?
In der letzten Yakuza Folge? Ja, ich habe auch in der letzten Folge schon das ganze Namenwirrwarr so ein bisschen versucht aufzuklären. Ist mir nicht gelungen, ich bin selber immer noch verwirrt. Ich habe heute Yakuza 8 dabei, lass das Yakuza 8 nennen.
Ja, es ist eigentlich ganz gut. Du kannst es auch Like a Dragon 8 nennen, das ist auch okay. Sag nur nicht zu oft Infinite Wealth.
Infinite Wealth. da würde ich heute gerne drüber sprechen. Und ich habe es eben schon angeteased, ich habe ein Word-Dokument erstellt, weil ich nicht komplett natürlich alles erzählen kann, was in dem Spiel passiert. Dafür ist das Spiel zu groß, dafür habe ich vielleicht auch noch zu wenig gespielt und ich könnte, glaube ich, weil ich da so viel Lust drauf habe, so viel kann ich vorwegnehmen, da alleine schon 2 Stunden drüber sprechen, aber das möchte keiner.
Ach, wieso möchtest nicht? Du das? Wieso nicht? Ich habe da kein Problem mit.
Du hast die Cola Zero schon am Tisch stehen.
Exakt.
Nee, ich versuche das so ein bisschen strukturiert zu machen, das ist ganz entgegen meiner Natur. Mal gucken, wie das klappt. Ich bin nämlich erst in Anführungszeichen 20 Stunden ungefähr in dem Spiel drin. Das Spiel ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Das ist nämlich, das war mein Eingangspunkt.
Wann ist es denn überhaupt erschienen? Ich hab's
am 26. Januar 2024.
Okay, krass, ja, dann ist es ja echt erst ein paar Tage. Ja,
deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich den Punkt eben zu Ende geführt hatte. Deswegen der ganze Aufriss mit, wir haben sonst gerne über ältere Spiele geredet. Jetzt ist mal das Gegenteil davon der Fall.
Ja, ich sag mal so, der Aufhänger ist ja aber auch so ein bisschen einfach individuell, was wir gespielt haben. Natürlich gehören dazu auch ältere Spiele. Ich habe jetzt ein bisschen was ein bisschen auch nicht alt ist, aber zumindest 1-2 Jahre älter, aber dazu kommen wir später. Nichtsdestotrotz wird es auch immer wieder um aktuelle Themen gehen. Spätestens wenn Ende des Monats Final Fantasy VII Rebirth rauskommt.
Das willst du spielen?
Ja, nee. Muss ich mich, glaube ich, enthalten. Aber ich fürchte, ich kann es nicht. Ja, genau. Deswegen werden auch immer wieder aktuelle Themen hier zur Sprache kommen. Aber jetzt überlasse ich die Bühne wieder dir und deinem strukturierten Vortrag.
Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Das erste Mal mit einem strukturierten Vortrag. Ich habe mich nämlich dafür entschieden, ein bisschen auf die Story einzugehen. Das macht allerdings in dem Kontext gar keinen Sinn, weil die Story davor in den Vorgängerspielen natürlich schon wichtig wird und auch die Story des eigentlichen Spiels schon sehr breit ist, sag ich mal. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, über die Story in den ersten Stunden zu sprechen, ne, bis eine größere Sache passiert, die zum Beispiel die Location auch ändert.
Mhm.
Und zwar spielen wir nach wie vor den Hauptcharakter Ichiban Kasuga. Der war der Hauptcharakter schon in Teil 7 und ein Nebencharakter in dem Spin-off Gaiden. Wieder mal ist es ein Rollenspiel, das ist wichtig, bevor ich jetzt noch weiter aufs Detail eingehe. Anders als die Brawler-Spiele im Vorfeld ist Teil 8 wieder wie Teil 7 ein Rollenspiel.
So genau, und auch anders im Vergleich zu den Teilen, über den wir in der letzten Folge geredet haben, Like a Dragon Gaiden, ist das Spielsystem ganz anderes. Es ist sehr eher rundenbasiertes Rollenspiel, so wie man das von früher ein bisschen mehr kennt. Ne?
Mhm, genau.
Ich musste immer so ein bisschen an Final Fantasy X-2 oder sowas denken, wo die Charaktere sich in der Arena auch noch bewegen und nicht alle so steif an einer Stelle stehen. Zumindest als ich mal ein bisschen was davon gesehen hatte. Ja. Ich habe es nämlich selber noch nicht gespielt.
Das wird nachher noch ein wichtiger Punkt, denn da hat sich ein bisschen was verändert im Gegensatz zum Vorgänger. Also wenn ich jetzt vom Vorgänger spreche, meine ich immer den 7. Teil, nicht unbedingt Gaiden, weil der direkte Vorgänger ist quasi Teil 7.
Ja.
Wir treffen Ichiban Kasuga wieder, der sich immer noch in Yokohama befindet, dem Schauplatz von Teil 7. Wer ein bisschen die Trailer geguckt hat, der weiß natürlich, dass Teil 8 auf Hawaii spielt, was ein Novum für die Serie ist. Das erste Mal außerhalb Japans und dann gleich noch in den USA. Jetzt ist Hawaii nicht der typische amerikanische Staat, aber da gibt es nachher auch noch ein paar Punkte zu. ja, das ist nämlich tatsächlich ganz interessant. Weil es wird natürlich auch die Gesellschaft so ein bisschen aufs Korn genommen, beziehungsweise beobachtet, ne, wie das halt immer in den Spielen so ist. Und da jetzt nicht nur den japanischen Anstrich zu sehen, das ist tatsächlich mega interessant, finde ich zumindest.
Ja, es müsste ja eigentlich kulturell auch voll anders sein, ne?
Genau.
Weil das ja auch eigentlich immer ein großes Thema ist. Das haben wir ja beim letzten Mal auch so ein bisschen gesprochen, so die kulturellen japanischen Einflüsse. Und es müsste jetzt ja eigentlich in eine relativ andere Richtung gehen.
Genau, das wird auch behandelt, auch wenn sie sich da manchmal so ein bisschen davonwurschteln. Also sprechen wirklich überraschend viele Leute japanisch auf dieser Insel plötzlich.
Hätte das gedacht, ja.
Was ich auch gelernt habe, ist, das ist tatsächlich so, dass da viel japanisch gesprochen wird. Wenn Japaner in seltenen Fällen in Urlaub fliegen, ist Hawaii eins der Ziele, wo es hingehen soll.
Ah, ja.
Aber ich schweife ab.
Sinn, ja.
Wir befinden uns nämlich wieder in Yokohama. Das Ganze spielt im Jahr 2022, nach den Ereignissen, den großen Ereignissen in Teil 7, die ich gar nicht großartig spoilern muss. Kasuga ist voll im Job, er arbeitet jetzt nämlich bei der Arbeitsvermittlung, beim Arbeitsamt.
Das ist das, ja geil.
Das ist nämlich, spielt eine größere Rolle, weil das Arbeitsamt war im 7. Teil dafür da, tatsächlich im Spielsystem den Job zu wechseln. Das war eine sehr coole Idee. Also man ist wirklich zum Arbeitsamt gegangen, hat gesagt, ich möchte jetzt Samurai werden und ist dann von der Klasse her Samurai.
Ah, stimmt, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Das ist irgendwie echt funny. Also es ist eine coole Idee, finde ich.
Genau. Und er ist jetzt eben der Top-Star in diesem Arbeitsamt. Aber das ist nicht ohne Grund, dass er dort arbeitet, denn er versucht da, Leuten Jobs zu vermitteln, die es sonst ganz schwer haben, Jobs zu finden. Das ist, jetzt denkst du wahrscheinlich, das ist eigentlich der normale Alltag von jemandem, der im Arbeitsamt arbeitet, aber hier geht es im Speziellen um Ex-Yakuza.
Mhm.
Weil die Ereignisse in Teil 7 haben dazu geführt, dass relativ viele Yakuza-Boys und Girls, eigentlich, reden wir mal ehrlich, es sind mehr Boys, die so in der Yakuza sind, die sind jetzt auf der Straße. Ne? Und ein bisschen dafür verantwortlich war Kasuga eben auch. Und jetzt versucht er eben so, diese Leute in die echte Welt unterzubringen. Und da habe ich wieder was gelernt. Jetzt kommt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, das beruht auf echten Gesetzen und Normen, die da in der japanischen Rechtsprechung verankert sind. Japanische Rechtschreibung ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Allerdings.
Und zwar, wenn du wohl Mitglied bei einem Clan, also einer Yakuza-Familie warst, du sagtest das Spiel, hast du 5 Jahre kein Anrecht auf überhaupt irgendwas. Sozialleistungen, in dem Spiel wird auch gesagt, die dürfen nicht mal einen Telefonvertrag abschließen und sowas. Und ich kann mir gut vorstellen, und so wie ich die japanische Kultur auch kennengelernt habe aus anderen Medien vielleicht noch, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das tatsächlich so ist.
Mhm.
Dass die so ein Passus haben, hey, wenn du da und da die Historie hast, dann kannst du es erstmal vergessen.
Könnte ich mir auch vorstellen, vor allem als möglicherweise Abschreckung. Auch.
Ja, genau. Ja, das sind ja viele Rechtsnormen sind ja Abschreckungen, um irgendwas
ja, zu verhindern. Natürlich.
Und gerade in Japan, wie gesagt, das ist wirklich, wir haben ja noch nie über die Yakuza an sich gesprochen, auch wie die in der Realität sind. Das ist so eine Hassliebe, sage ich mal, aber die sind schon sehr, sehr verachtet in der Wirklichkeit. Ne?
Und ja, gut, das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Ne?
Ja, aber um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, die sind ja so entstanden, dass sie immer den Leuten geholfen haben gegen die Regierung, ne? Wenn irgendwas war. Und da gibt es sogar einen relativ aktuellen Fall, aktuellen Anführungszeichen, als diese große Flut war, oder was war die Überschwemmung, der Tsunami, da haben tatsächlich, also Real-Life-Yakuza, jetzt waren quasi die ersten Leute an der, um zu helfen, sag ich mal, ne? Die haben das viel Hilfeleistung koordiniert.
Okay, das ist interessant, aber meinst du, die nutzen das dann vielleicht auch so als Rekrutierungsmöglichkeit oder keine Ahnung, oder um die Leute dann zu erpressen im Zweifelsfall, weil ich kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass das eine, ja, so gesehen wohltätige Sache
ist,
dass die da keine Gegenleistung für haben wollen.
Das wird in den Spielen natürlich immer romantisiert, wie das Ganze abläuft. Ne? Ähnlich wie wenn du das Mafia-Spiel spielst oder Mafia-Film guckst, da sieht die Realität doch schon sehr viel düsterer aus.
Ja, ja.
Die haben natürlich wahrscheinlich ihre Hintergedanken, aber das Ding ist halt, die haben so ein bisschen in ihrem Kodex, glaube ich, drin, dass sie für den kleinen Mann sind und gegen die Regierung und eben, wie soll ich sagen, einfach. Die sind organisiert, sag ich mal. Die können auch schnell irgendwo helfen, wenn sie es denn müssen.
Ja, organisiertes Verbrechen halt, ne? Ja, ist ja einfach so.
Was ich damit sagen will, ich möchte meine eigene Yakuza-Familie gründen. Jan, bist du dabei?
Nee, dann kriege ich in Japan keinen Job mehr, die nächsten 5 Jahre.
Ja, das ist so. Also laut dem Spiel ist das so. Wie gesagt, gefährliches Halbwissen. Ich habe das auch nicht nachgegoogelt. Ich kann es mir nur vorstellen, dass das so ist. Das ist auch viel bei, wenn es später um Hawaii geht, ist es auch so, dass da viel Sachen über Hawaii gesagt werden, die gehen schon nicht zimperlich damit um, wo ich mir auch vorstellen kann, dass das in der Realität verankert ist.
Ja.
Aber so weit sind wir noch nicht. Kasuga besorgt also Ex-Yakuza-Leuten Jobs. Das ist dann auch direkt die erste Quest sozusagen. Es kommt jemand zu dir mit der Attitüde, du bist doch der den Yakuza Jobs gibt, ich will einen Job. Das lässt Kasuga natürlich nicht so mit sich machen, weil A, muss er das ein bisschen im Geheimen machen und B, möchte er auch feststellen, ob die Leute das wirklich wollen, ne? Ob die wirklich clean kommen wollen sozusagen. Ne?
Ja.
Und das führt dann so ein bisschen dazu, dass er natürlich mit dem kämpfen muss, demjenigen, um zu gucken, ob er es ernst meint und sowas.
Natürlich.
Es läuft relativ viel in dem Spiel auf Kämpfen hinaus.
Wer hätte es gedacht?
Er bekommt dann auch Geld angeboten, was er natürlich nicht annimmt, weil er ist ein ehrenhafter Typ so. Das wird am Anfang schon sehr klargestellt. Er ist nämlich der Hero of Yokohama, also der Held von Yokohama. Dazu wurde er im letzten Spiel gekürt.
Aber Hendrik, ich muss dich kurz unterbrechen, wenn er beim Arbeitsamt arbeitet, darf er ja auch gar kein Geld annehmen.
Oh Mann.
Ja, bis 10 Euro oder so ist noch okay. Aber darüber wird's ernst.
Und vielleicht mal eine Schokolade oder so, weiß ich nicht.
Ja, genau, das ist okay.
Das ist auch die Begründung, er darf das gar nicht, vielleicht nur 10 Yen oder so. Nein, also der Anfang des Spiels ist, macht nichts, alles gut. Man kann sich so ein bisschen fragen, warum er da arbeitet, aber er macht das halt einfach, weil er sich verantwortlich fühlt von den Geschehnissen aus dem ersten Teil oder aus dem 7. Teil. Dass so viele Yakuza auf der Straße jetzt eben leben müssen. Und er hatte eigentlich, wenn man das Management-Spiel aus dem 7. Teil gut gespielt hat, dann müsste er eigentlich ein Vermögen aufgebaut haben. Die erwähnen aber in so einem Nebensatz, dass er die CEO-Position aus dieser Firma aufgegeben hat.
Ja gut, aber das ist ja auch in jedem Spiel so eigentlich.
Ja, wie gesagt, also man verfügt nicht mehr über das Infinite Wealth, wie der Titel vielleicht sagt, sondern man hat relativ... Man lebt auch nicht gut, also man sieht dann, wie er wohnt und wo er wohnt. Und er hat so eine kleine Butze auf dem Dach irgendwie und die verlässt er dann nur eben, um zu arbeiten. Aber man merkt, wenn er durch die Stadt geht, und das ist auch ziemlich cool gemacht, die Leute grüßen einen und sagen, ey, Kasuga und so, cool, weil wie gesagt, durch die Ereignisse im vorherigen Teil ist er schon ziemlich bekannt. Er hat den Leuten da auch viel geholfen, ein paar politische Probleme geklärt da in Yokohama und dann ist man eben dafür sehr berühmt. Ja, er besorgt also diesen Leuten Jobs. Und den eben angesprochenen Typen, der erst sein Leben umkrempeln musste, damit er auch wirklich da angenommen wird, vermittelt er dann auch einen. Und zwar sagt er, oder fragt Kasuga, was kannst du eigentlich, was hast du vorher gemacht? Ja, ich habe alles besorgt, so. Ich habe geklaut, Sachen besorgt, so, was man eben so brauchte. Okay, ich stell dich ein, du klaust jetzt. Und dann wird gezeigt, dann wird gezeigt, wie er halt in verschiedene Läden geht und dort eben teure Sachen stiehlt. Und da könnte man natürlich denken, ja, der Kasuga ist ja vielleicht nicht ganz koscher, was macht der da, für was stellt er dir da ein? Stellt sich raus, sein Kumpel Adachi aus dem vorherigen Teil, der in seiner Party war, ehemaliger Sicherheitstyp und so, hat eine Sicherheitsfirma und testet so die Firmen auf so, so Spots halt, die nicht von Kameras erfasst werden und sowas. Mhm. Und ja, vermittelt sozusagen dort eben Arbeit. Außerdem hängt da neben Adachi auch mit Nanba ab, das ist auch ein Charakter aus dem vorherigen Teil. Der war vorher, der ist gelernter Arbeitsloser, ist jetzt aber, er macht auch Regenjob, wird nicht viel erklärt, er hat jetzt einen Rollkragenpullover und ist anscheinend auch erfolgreicher. Rollkragenpullover und Jackett, haben sie ihn angezogen.
Ja, dann ist man erfolgreich, wenn man das trägt.
Vorher hatte er eine Mülltüte an, so. Also das ist schon ein Unterschied. Genau. Und eben einen weiblichen Partymitglied, der Saiko. Also das Leben läuft, er arbeitet, vermittelt nur wieder Jobs, ist überall in der Stadt beliebt, er ist immer noch, das ist wichtig bei Yakuza-Spielen, er ist auch ein Freund der Obdachlosen. Die Obdachlosen sind in jedem Spiel immer wichtig.
Ja, das weiß ich auch noch, auch schon im allerersten Teil. Ja.
Genau, da im allerersten Teil fängt das damit an, da haben die quasi so ein Nachrichtennetzwerk. Ne? Also die Obdachlosen sind ja überall und sehen deswegen alles und so ist es eigentlich fast in jedem Spiel und manchmal ist das auch sogar Teil von der Hauptstory, sag ich mal, in den Spielen, dass eben viele Obdachlose, es gibt immer auch mal wieder so Siedlungen, wo nur Obdachlose sind und da gibt es dann Quests und so weiter. Spielt eigentlich immer eine Rolle, was auch schon einer der vielen Punkte ist, wo eben das Ryuga Gotoku Studio, die Entwickler, vielleicht so einen Kommentar machen auf die japanische Gesellschaft.
Weil ich denke, das ist nicht der einzige Punkt, wenn man ehrlich ist. Kann man da wahrscheinlich noch ziemlich viel finden, aber ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber hier, also war schon im vorherigen Teil so, Ichiban Kasuga ist ein Freund der Obdachlosen. Und man sieht das zum Beispiel am Anfang in so einem Video, da kriegt ein Obdachloser darf nicht mehr den Laden betreten, weil es irgendwie nach Ladenschluss ist und er teilt dann halt auf der Straße seinen Einkauf mit ihm und dann trinken die natürlich auch immer. Also er ist auch viel am Saufen mit denen. So. Und wenn man auf der Straße einen Obdachlosen trifft, dann sagen die auch immer, ja, trinken wir heute wieder ein. Also er hat wohl mit jedem Obdachlosen da schon mal das Glas geteilt auch.
Ja. Das ist sehr gut.
Also das Leben geht ab bei ihnen. Nicht besonders erfolgreich, aber er macht das, was er für richtig hält und ist auch überall beliebt und so. Das Ganze hört auf, als im Internet ein Video auftaucht, wo so Aufnahmen zu sehen sind, wie er eben diesen Yakuza-Leuten Jobs vermittelt und dann was die auch machen. Da wird nämlich das nächste große Thema angesprochen, Social Media und Canceling tatsächlich.
Aha.
Denn gibt es sowas eigentlich noch, so eine virtuelle YouTube-Figur, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, die immer Sachen aufdeckt und immer so auf die nächste News-Story aufspringt. Die entdeckt eben diesen Fall und veröffentlicht das, natürlich aus dem Kontext gerissen und die weiß nicht, was er wirklich macht. Die sieht halt nur, okay, Ex-Yakuza verteilt Jobs an Yakuza und dann klauen die auch noch.
Also so gut recherchiert wie eine klassische Punk-Reportage, könnte man sagen.
Ja, gut. Wenn du das sagen willst, dann ist das vielleicht so.
Schatz feiert.
Na, auf jeden Fall, Kasuga, der immer mehr Ähnlichkeiten hat, wie mir gerade auffällt, mit Kiryu Kazuma, den eigentlichen Protagonisten aus den vorherigen Teilen, hat überhaupt keine Ahnung von Virtual Reality, sage ich schon, da auch nicht von Social Media und kriegt das erst gar nicht mit. Er wird dann irgendwann einfach gefeuert und weiß gar nicht warum und ist aber super nett und verabschiedet sich dann noch von allen, aber keiner redet so richtig mit ihm. Und dann natürlich kommt es auf der Straße zu etlichen Kämpfen und die Jugendlichen sagen ihm, denn du bist doch der Typ aus dem Video und so und dann kriegt er das auch mit. okay. was überhaupt los ist.
Ja.
Und weil natürlich zum Beispiel Adachi, der Sicherheitstyp und so, da auch noch mit reinfallen und mit ihm verbunden sind, werden die auch gekündigt. Ne? Respektive gecancelt. So, dann ist das erstmal so ein kleiner Plot, dass die rausfinden müssen, hey, Moment mal, wer ist diese Figur da im Internet? Die kennen uns doch gar nicht, warum veröffentlichen die diese Videos? Das ist interessant, das ist ein Plot, von dem habe ich jetzt 20 Stunden später auch nichts mehr gehört. Und das kommt viel in dem Spiel vor. Also vieles wird, glaube ich, mich später wieder ereilen, aber das ist jetzt erstmal kein Thema mehr bei meinem Playthrough tatsächlich, weil es kommen noch wichtigere Sachen.
Solange nicht irgendwas, da zig Themen angerissen werden und dann
das glaube ich nicht.
Verläuft sich alles im Sande, aber ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Bei einer Sache, über die wir nachher noch viel lachen werden, ist das, glaube ich, so.
Okay.
Aber da freue ich mich schon drauf, wenn ich denn davon berichte. Kasuga ist jetzt also arbeitslos, seine Kollegen auch. Also was machen sie? Sie saufen, treffen sich im Pub und saufen immer weiter, bis das Geld alle ist sozusagen, ne?
Ist eine gute Herangehensweise.
Ja, finde ich auch gut. Auch Nanba, von dem ich eben erzählt habe, der ist aus irgendeinem Grund, obwohl er gar nicht dabei war, auch wieder arbeitslos geworden, keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall auch wieder dabei. Ich glaube, die einzige.
Aber der ist
die
ja auch gelernter Arbeitsloser, der kennt genau. sich ja gut damit aus dann.
Hilft den anderen auch ein bisschen zurechtzukommen. Und Taeko ist auch mit dabei. Ich meine, die arbeitet aber noch. Zumindest hat die immer so ein Business-Outfit an.
Ist vielleicht auch nur Tarnung.
Genau. Wo fährst du jeden Morgen hin?
Oh Gott.
Genau, jetzt hilft aber keiner mehr den Ex-Yakuza natürlich und Kasuga macht das, was man am besten macht. Er hängt jetzt vom Arbeitsamt rum und fängt da die Leute ab, durch die er aber erfährt, Moment mal, es kümmert sich jetzt wer anders hier in der Stadt um uns. Er stellt sich raus, es bildet sich wieder so eine Art große Yakuza-Familie, der sogenannte Seryu-Clan. Und die nehmen jetzt die ganzen Ex-Yakuza auf. Kasuga erforscht das Ganze und es finden einige Kämpfe statt, Jan.
Mhm.
Und wir finden dann raus, okay, dieser Seryu-Clan wird immer größer. Durch die Ereignisse in den vorherigen Teilen ist auch Platz in Yokohama, was so Mafia-Familien angeht. Und die verleiben sich jetzt halt diese ganzen Leute ein. Findet Kasuga allerdings gar nicht schlecht, weil die auch bedacht sind, denen tatsächlich normale Arbeit zu geben. Die machen zwar irgendwie so Grey-Area-Geschäfte, sag ich mal. Die haben zum Beispiel so ein Depot für reiche Leute, wo die ihre Reichtümer unterbringen. Und wenn die das Stichwort geben, dann lassen sie das auch mal verschwinden. Und so eine Geschichte, ne? aber tatsächlich sind diese ganzen Ex-Yakuza sind da wirklich nur Lagerarbeiter und Sicherheit und sowas. Also die haben tatsächlich richtige Jobs mit Arbeitsvertrag. Das findet Kasuga ganz in Ordnung und sagt, okay, dann macht ihr das jetzt weiter, muss ich mich nicht darum kümmern. Bei dieser großen Yakuza-Familie trifft er auf einen Charakter, von dem er dachte, er wäre im Gefängnis und sein Feind ist er aber gar nicht, er ist auf freien Fuß und spricht mit ihm und jetzt kommt der nächste große Storypunkt, der sagt, durch die Ereignisse eben im letzten Teil konnte ich nie mit dir darüber sprechen, deine Mutter lebt noch. Von der ist K sogar immer ausgegangen, dass die A unbekannt war und B halt schon im frühen Alter, also sie nicht, aber in seinem frühen Alter verstorben ist. Jetzt gibt's die anscheinend noch.
Ist jetzt auch kein Spoiler für den Vorgänger, oder?
Nee, das wird nämlich gar nicht so thematisiert im Vorgänger. Diese Mutter ist jetzt quasi so ein Drop, der da jetzt reingebombt wird in die Story.
Okay.
Weil man im vorherigen Teil, so viel kann ich sagen, so ein bisschen darüber aufgeklärt wird, wie die Familienverhältnisse sind. Kannst du dir sicherlich vorstellen, in welche Richtung das geht. Kasuga ist vielleicht nicht der er zu sein scheint und vielleicht ist er wichtiger oder unwichtiger, als er denkt.
Ja,
ja. Ne? Sowas eben, aber typisch für die Serie halt. Ne? Genau. Und es gibt eben auch, ja, natürlicherweise eine Mutter dazu, die dann natürlich auch irgendwie wichtig zu sein scheint und die möchte ihn wohl treffen. Die ist nämlich, wie er da erfährt, auf Hawaii untergekommen und lebt dort seit vielen Jahren.
Mhm.
Und dann ist quasi die neue große Quest, wir machen uns auf den Weg nach Hawaii oder reisen nach Hawaii und finden dort die Mutter, die nennt sich Akane. Und auf Hawaii angekommen, und da soll auch so die Anfangsstory so ein bisschen, möchte ich da so ein bisschen beenden, findet Kasuga denn heraus, dass noch mehr Fraktionen komischerweise Akane finden wollen. Warum, weiß ich noch nicht. Aber beispielsweise ist da auch unser Top-Agent Hiryu Kazuma dabei, der die Mutter kontaktieren will, aus vielleicht anderen Gründen.
Ja, da führt dann quasi der Like a Dragon Gaiden, das führt dann da quasi auch so rein, dass er dann immer noch so agentenmäßig unterwegs ist, oder?
Genau, ja, das, okay. das wird ein bisschen fallen gelassen. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Sake.
Natürlich. Nachher essen wir auch noch Ramen im Podcast.
Ramen. Können wir gerne machen. Oh, es gibt so viel wieder zu essen dort, aber dazu später. Also man trifft tatsächlich in Hawaii, auf Hawaii, das sieht man auch schon im Trailermaterial, Kiryu Kazuma.
Ja, das war ja schon klar.
Genau, zusammen mit denen unterwegs und genau, du hast es eben angesprochen, in Gaiden spielt so ein bisschen vor, als auch nach der Geschichte von Teil 7.
Ah, okay.
Deswegen hat man da auch ganz zum Schluss schon so ein bisschen Hawaii-Action gesehen oder man wusste zumindest, dass es um Hawaii geht.
Mhm, interessant.
Genau, das, also wie gesagt, das ist der Aufhänger, man möchte seine Mutter auf Hawaii finden und das ist schon mal ziemlich verwirrend, weil wenn man sich das Trailermaterial angeguckt hat, dann spielt das Spiel halt auf Hawaii. Ich hätte jetzt nicht gedacht, und ich bin da wirklich, glaube ich, 6 Stunden oder sowas, ist noch in Yokohama.
Ja, es hat mich jetzt auch tatsächlich ein bisschen verwundert, muss ich gestehen. Ich dachte auch erst, dass er schon die ganze Zeit auf Hawaii ist.
Ach so, sorry, nee,
habe ich nicht. Das habe ich gar nicht so gecheckt. Aber dann, als du gesagt hast, ja, dass die dann nach Hawaii wollen, dann ist der Groschen bei mir auch gefallen, muss ich gestehen. Mhm. Aber ja, genau. Aber das ist ja auch oft so mit den Intros oder so. Das ist jetzt auch nichts Neues bei Yakuza. Also ich erinnere mich noch, bei Yakuza 3 war das ja auch so, dass du am Anfang diese ganze Story mit dem Waisenhaus und so noch hast.
Oh, Yakuza 3 ist dafür berühmt-berüchtigt.
Ja, dass das dann so sehr langsam und bedächtig anfängt alles.
Ja. In meiner Erinnerung nach dauert das aber gut bei Yakuza 3 15 Stunden, wie man da den Teil
ja, in meiner Erinnerung auch, aber wahrscheinlich sind es nur 3 oder so.
Nee, ich glaube, ich habe mir jetzt noch mal ein bisschen was angeguckt. Im Zuge auch von Gaiden. Das ist schon echt eine lange Zeit, die man da in Okinawa ist.
Ja.
Okinawa tatsächlich sieht ähnlich aus wie Hawaii. Das ist ja dasselbe, jetzt wieder Halbwissen, was sagt man, Breitengrad oder so. Ist auf jeden Fall warm und Palm.
Okay. Dann kann man sich was drunter vorstellen. Ja.
Genau, also das nehme ich jetzt mal als Aufhänger für die Story. Ist eine ganz persönliche Geschichte, weil es, wie gesagt, jetzt auch keinen Sinn macht, da ins Detail zu gehen. Es ist wirklich sehr, sehr tief wieder, wie man das von der Serie kennt.
Aber meinst du, man könnte oder sollte den, also sollte, würdest du wahrscheinlich sagen, nein, aber man könnte den 8. Teil auch einfach so spielen, ohne den, also wenn, dann müsste man ja den 7. wenigstens noch vorher gespielt haben, oder?
Also der Twitter-Account von dem Sega und von Ryugaku Doku Studio sagt wieder, es ist der perfekte Start für das Spiel.
Ja,
der
gut, Teil, klar.
Wie auch schon beim letzten Teil. Also, ich finde, sie machen das natürlich wieder, wie das bei den Spielen üblich ist. Teilweise ist das sogar optional, kann man sich Sachen anhören und angucken, die im Vorfeld passieren. Ja. Man kann auch alles so ein bisschen nachlesen. Das heißt, so ein Grundverständnis kann man aufbauen dafür, was passiert ist, wer man ist und was man jetzt vorhat. Ich persönlich würde es natürlich nicht empfehlen. Also, ich würde sagen, zumindest für diesen Teil 7 gespielt zu haben.
Ja, weil ich finde es dann immer halt auch schwierig zu sagen, auch so gut man jetzt alle anderen Teile findet, ja okay, bevor du jetzt aber den spielst, solltest du auch alle anderen Teile vorher gespielt haben. So, weil das kann dann auch immer ein bisschen abschreckend wirken, finde ich. Und ich denke mal, dass das natürlich auch ein bisschen Marketing-Dingens von denen sein wird.
Natürlich.
Das habe ich eben auch schon gedacht, was die Namen und so angeht, ne? Dass die es möglichst vermeiden wollen, eine Zahl, auch wenn du es jetzt mit der 8 und dem Unendlichkeitszeichen natürlich erwähnt hast am Anfang, dass die vermeiden wollen, eine Zahl in den Titel zu packen, weißt du? Damit die Leute nicht unbedingt denken, ach du Scheiße, das ist der 8. Teil, ich habe ja keine Ahnung davon.
Genau, natürlich. Die arbeiten eben dafür, dass das, das Marketing ist halt dafür da, dass das auch den neuen Spielern schmackhaft gemacht
zumindest,
wird.
Zumindest könnte ich mir das vorstellen. Das ist jetzt natürlich eine Vermutung. Ja.
Ich sage das immer so überspitzend, aber wirklich jeder Beitrag ist immer so, oh, das ist der perfekte Startpunkt und so. Also und hier, es gibt ja auch diese Trailer dann dazu, wo dann die Charaktere vorgestellt werden und so weiter.
Ja.
Und ja, es funktioniert natürlich auch. Also für die Handlung im Spiel wirst du ja genug gefüttert werden, um das irgendwie grundsätzlich verstehen zu können und auch deinen Spaß damit zu haben. Das will ich gar nicht sagen. Was einem denn, man darf allerdings nicht das Spiel spielen und dann sagen, ach, ich spiele jetzt nochmal Teil 7, weil jetzt möchte ich ein bisschen über das Kampfsystem sprechen.
Ja, das ist nämlich dann auch immer, ist ein schwieriges Thema, aber ja, schieß los.
Um das ein bisschen zu erklären, ist, ich habe eben schon gesagt, es ist anders als der Großteil der Spieleserie ein rundenbasiertes Kampfsystem. Und zwar ein sehr klassisches. Sprich, man wählt seine Attacke aus, hat verschiedene Werte, es gibt Elemente, verschiedene Ausrüstungsslots. Man ist halt nacheinander dran, es geht um Initiativewerte und so weiter, wer als nächstes dran ist und so weiter und so fort. Also ganz, ganz klassisch, wie man das aus japanischen Rollenspielen kennt. Was jetzt bei dem Teil neu ist, es gab nämlich bei Teil 7, das war wie gesagt das erste Mal, dass die so ein Spiel gemacht haben, relativ große Kritikpunkte, gerade aus dem Rollenspiellager, dass es vielleicht zu simpel ist und auch nicht immer alles so gut funktioniert, wie man das vielleicht wollte. Das war auch zum Teil so. Mich hat das allerdings immer nicht groß gestört. Also für mich war das immer noch spaßig genug. Aber jetzt hat sich eben Ryuga Kotoku einiges davon zu Herzen genommen und auch Verbesserungen eingebaut. Weil wir haben eben schon mal drüber gesprochen, Final Fantasy 12. 12, hattest du 12 gesagt?
Nee, 10-2.
Okay. Ja. Es gibt jetzt nämlich einen Radius, in dem sich die Charaktere bewegen können, also den du die frei steuern kannst.
Ach so, du kannst die wirklich frei steuern. Bei Final Fantasy 10-2 kannst du sie nämlich nicht frei steuern. Da ist es immer so ein bisschen, die bewegen sich den Attacken entsprechend. Und es kann halt auch dann sein, dass wenn du im gleichen Moment eine Attacke auslöst und dann aber der Gegner wegspringt, weil er eine Attacke auf einen anderen Charakter macht oder so, daneben haut oder so ein Kram.
Das war in Teil 7 so. Die haben sich immer alle so ein bisschen bewegt, deine eigenen Charaktere und die gegnerischen Charaktere.
Okay.
Weil das Ganze eben dynamisch sein sollte.
Ja.
Also die sind immer so ein bisschen rumgelaufen und da waren so ein paar clunky Sachen dann dabei, wenn mal irgendwie ein Getränkeautomat im Weg war und so weiter, dann sah das schon manchmal ein bisschen komisch aus.
Ach so, ja, weil es auch keinen Kampfbildschirm gibt, ne? Also du hast dann keine Überblendung über Final Fantasy oder so, weil das hast du da dann natürlich nicht. Dann ist
teils.
Okay.
Kommt auf die Attacken an. Wenn du größere Attacken machst, dann gibt es auch einfach mal einen Cut und es wird eine Attacke gezeigt.
Ja gut, dass dann so eine kleine Cutscene kommt, aber ich meine jetzt nicht, dass so das klassische, weiß nicht, ich musste mal an Final Fantasy 10 denken, wenn ein Random Encounter kommt, der Bildschirm so zerbricht in Glassplitter und dann der separate Kampfbildschirm kommt. Das ist ja nicht so, oder?
Das ist nicht so. Es wird so eine Art gemacht, Kampfbildschirm, das einmal steht, was für Gegnertyp das ist, aber das findet alles noch in derselben, auf derselben Straße quasi statt. Es wird jetzt nicht in eine Arena gegangen oder so. Ja. Deswegen ist es auch sehr dynamisch mit den Umgebungen, die man dann hat.
Genau, deswegen kann auch dann Kram im Weg sein und so, wenn da halt wirklich was im Weg steht, dann macht das schon Sinn,
Das ist eben auch Teil der Verbesserung. Es gibt jetzt einen Radius, den man auch, der auch mitlevelt, also der wird mit dem Spiel immer größer später. Das ist auch ein Wert sozusagen, wie viel du rumlaufen kannst. Ja. Und dann kannst du dich taktisch positionieren. Das heißt, es gibt jetzt neue Sachen wie, dass die Gegner einen Rückstoß erleiden bei manchen Attacken. Das wirkt alles auch durch Pfeile und Symbole angezeigt. Und du kannst quasi einen Gegner hauen und dich aber so hinstellen, dass er dann auf einen anderen Gegner rauffällt und auch noch Schaden macht und so weiter. Mhm. Oder eben, wenn jetzt mal irgendwelche Hindernisse da sind, nehmen wir mal das klassische Fahrrad, dann stolpert der jetzt nicht über das Fahrrad wie im Teil 1, sondern er greift sich das Fahrrad und haut damit die Rübel von dem anderen ein.
Okay.
Also das ist alles viel, viel dynamischer. Und da gibt es jetzt aber schon wieder, ich weiß nicht, ob du dir so ein bisschen Reviews und sowas angeschaut hast.
Tatsächlich gar nicht, nee.
Es gibt schon wieder ein bisschen Kritik dazu. Also alle sind sich einig, es ist deutlich besser geworden. Aber es gibt so von so Hardcore-Rollenspiel-Fans immer noch so den Makel, den sie dort feststellen wollen, dass es immer noch einen gewissen Random-Faktor hat, weil es können tatsächlich auch noch Gegner im letzten Moment noch mal einen Schritt zur Seite machen. Das ist bei weitem nicht mehr so häufig wie im ersten Teil, aber es kann noch mal vorkommen. Ja. Mich persönlich stört es jetzt nicht. Es gibt zwar auch noch die klassischen Misses, also dass du eine Attacke machst und anhand des Random Encounters, Random Number Generators, trifft die Attacke nicht. Das gibt es extra auch noch, wo du dann einen Miss kriegst.
Mhm.
Bei welchem Spiel war das doch mal, wo im Original Miss angezeigt wurde, in der deutschen Übersetzung Dame oder sowas. Nee,
Oh, da fragst du mich was. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber mir fällt das Spiel nicht mehr
ein. Übersetzung, die Übersetzung von Fräulein. Es gibt doch ein japanisches Spiel, immer wenn du eine Attacke daneben haust, dann steht da Fräulein auf dem Bildschirm.
Das ist einfach nur zu geil, ja.
Weil einfach Miss übersetzt wurde. Das ist leider in Like a Dragon nicht so, da steht dann Miss. Aber ich zähle das eben zu diesem Random-Faktor, der eben dabei ist.
Ich finde auch, dass das, also weil du jetzt so Hardcore-Rollenspieler gesagt hast, wenn ich jetzt so an so Spiele wie zum Beispiel Baldur's Gate denke, ne? Baldur's Gate 3, was letztes Jahr rausgekommen ist, was ja auch auf Dungeons and Dragons basiert und das hat ja auch Hardcore-RNG einfach, ne? Mhm. Weil du hast dann halt, du würfelst dann halt mit 10 Würfeln und dann kann deine Attacke halt 10-mal 1 Schaden machen oder 10-mal 10 Schaden, weißt du, so nach dem Motto. Und dann ist das halt auch völlig absurd und daneben gehen kann sowieso auch. Deswegen finde ich es auch ein bisschen. Ja klar, ich finde schon, wenn das dann spielmechanisch nicht so sauber umgesetzt ist, dass deswegen die Attacke daneben geht, kann ich schon verstehen, dass es ein bisschen frustrierend sein kann. Aber wenn es selten vorkommt, dann ist es, glaube ich, noch verkraftbar. Und ich denke mal, das Spiel ist jetzt auch vom Schwierigkeitsgrad her wahrscheinlich nicht so krass, dass es wirklich drauf ankommt, oder?
Genau, ja. Das ist so. Zumindest, ich spiele das auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Wenn es dann mal vorkommt, es kommt wirklich überhaupt nicht mehr so häufig vor, dass du eine Attacke halt linest, also du kannst, je später das Spiel, desto mehr Möglichkeiten hast du natürlich, den Gegner in den anderen Gegner boxen, der zweite Gegner fällt dann noch in ein Partymitglied von dir und der kann nochmal drauf zuhauen. Das kannst du vorher halt anhand der Symbole komplett cool einrichten und dann kann es sein, dass irgendwas die Kette sprengt und dann geht das halt nicht so durch, wie du das dir vorgestellt hast.
Okay, ja.
Und da sage ich mir dann, gut, das ist eben so, beim nächsten Mal so. Also es verändert jetzt auch nicht großartig den Kampf.
Ja. Ne?
Es ist also nach wie vor nicht perfekt, aber eben spaßig. Und mir zumindest, weil ich den siebten Teil auch noch relativ gut in Erinnerung habe, den ja letztes Jahr erst zu Ende gespielt habe, noch drauf habe, merke ich schon, was es für eine krasse Verbesserung ist. Ne? Also man macht sich wirklich jedes Mal kurz Gedanken, okay, stell mich lieber so hin, auch Wände und sowas. Also wie gesagt, die ganze Umgebung ist immer eigentlich quasi einsetzbar. Mhm. Und das macht schon ziemlich viel Bock. Und wie gesagt, es wird auch mit den im späteren Spielverlauf immer mehr. Es gibt einen Social Link, ähnlich wie bei, sowieso borgt sich das Spiel relativ viel bei Persona, habe ich das Gefühl. Spielt dann noch ganz extrem, aber es gibt mit jedem Partymitglied einen Social Link, den du durch Gespräche, Saufen und Essen verbessern kannst. Und je mehr die halt, das haben sie auch nochmal ausgebessert, je mehr die halt mit dir befreundet sind, desto bessere Teamaktionen könnt ihr auch machen. Also irgendwann ist es auch so, wenn du in der Nähe von deinem Kumpel stehst, dann macht ihr auch schon gleich eine Partnerattacke. Dann gibt es vielleicht später noch größere Partnerattacken, die man separat auswählen muss und so weiter. Also es ist doch überraschend tief.
Ja, das ist aber geil. Das finde ich ja auch bei Persona 5 ist auch so geil. Diese Partnerattacken und so, das ist schon mega cool.
Genau.
Wenn das dann halt noch vernünftig eingewoben ist und vor allem, wenn es auch Bock macht, diese Social Quests dann zu machen oder so, um diesen Wert hochzutreiben. Weil wenn es dann natürlich ist, wenn das scheiße geschrieben ist und du keinen Bock darauf hast, das zu machen, dann kann es auch eher frustrierend sein. Also würde mir zumindest so gehen.
Kann ich verstehen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt vorweggreifen soll. Die Sachen, die man macht mit denen, das Trinken und es gibt so richtige Yakuza-like eben so Sprech-Events, sag ich mal. Man spricht über gewisse Dinge, um sich halt näher zu kommen. Das sind auch nicht immer, es sind manchmal lustige Dinge, manchmal nicht lustige Dinge. Und jetzt nehme ich den Teil schon vorweg, den ich mir eigentlich für später aufgehoben habe, aber weil du es gerade angesprochen hast. Es ist, also mir ist es aufgefallen, weil ich die anderen Teile gerade gespielt habe. Es ist sehr, sehr viel besser geschrieben alles. Also sowohl die traurigen Sachen, die ernsten Sachen, aber vor allen Dingen auch die lustigen Sachen. Also ich habe selten so gelacht bei Spielen. Es ist einfach sehr gut lokalisiert worden. Jetzt gibt es so ein bisschen im Netz.
Das ist doch cool.
Ja. So ein bisschen im Netz das Ding, die nehmen jetzt gerade Yakuza alle als Beispiel, dass die so ein bisschen zu viel lokalisiert haben. Das heißt, nicht hundertprozentig das Japanische 100% übersetzt wurde, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber es wurde eben so geschrieben, dass es alles Sinn macht und dass es Spaß macht, auch den Leuten zuzuhören. Und ich kann mich tatsächlich erinnern, im späteren Verlauf von Teil 7, wenn so eine Nebenquest auch mal nicht, das ist ja auch noch der Fall, mal nicht komplett vertont ist, dann habe ich teilweise auch schon mal so ein bisschen Text weggeskippt, weil auch die Textkästen, die sind derer reichlich vorhanden, sag ich mal.
Du, ich glaube, das hat jeder schon mal gemacht bei der Spielerei und auch bei anderen Spielen, weil ganz ehrlich, ich gehe da ja auch immer mit dem Gedanken so ein bisschen ran, was macht mir Spaß an dem Spiel, was werde ich auch danach davon behalten und so. Und wenn ich jetzt halt Nebenquests mache und so, um stärker zu werden oder um irgendwas zu komplettieren, keine Ahnung, oder insgesamt weiterzukommen, aber das, was ich da mache, ist mir eigentlich sowieso schnurzpiep egal. Ja komm, dann kann ich auch mal das wegdrücken, wenn mich das sowieso nicht interessiert. Ne? Mhm, und wenn sowas halt dann schon gut geschrieben ist und in Erinnerung bleibt und so, ist es schon echt viel wert, finde ich.
Genau. Ja. Also ich finde, und das habe ich komischerweise noch gar nicht irgendwo in den Medien gehört, ist irgendwie keiner so richtig drauf eingegangen. Ich finde, das ist qualitativ nochmal wirklich viel, viel besser alles geschrieben. Und hier macht es mir tatsächlich auch Spaß, alles zu lesen und mir das anzugucken und zuzuhören.
Ja. Aber das finde ich eigentlich ganz schön, dass du das sagst. Weil ich habe halt auch oft das Gefühl, dass die Leute, wenn sowas kursiert, mal so eine Meinung im Internet, dass etwas gut geschrieben ist oder nicht gut geschrieben ist, dass sowas oft repliziert wird dann einfach oder die Leute einfach nur die öffentliche Meinung annehmen und nicht wirklich darüber gesprochen wird, ob was wirklich gut ist oder was wirklich schlecht ist. Weil das denke ich ganz oft, weil es heißt dann immer so, ja, ich will jetzt nicht mit dem GTA-Thema oder so anfangen, weil das immer irgendwie so mein Ding ist. Du kennst das ja mittlerweile von mir. Aber ich finde, bei GTA sagen immer alle, das ist so gut geschrieben und ich finde das halt zum Beispiel nicht so. Aber das ist ein ganz anderes Thema, da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Genauso so Sachen wie Fire Emblem oder so, wo ich auch teilweise Gespräche unfassbar abschreckend finde und Interaktionen zwischen Charakteren. Ja. Ich will niemandem das absprechen, dass er das gerne mag, ne? Keine Frage. Aber ich habe immer das Gefühl, es wird dann einfach nur gesagt von irgendwelchen Fanboys, ja, das ist toll geschrieben oder keine Ahnung. Ich will jetzt nicht das auf dich beziehen. Du bist natürlich auch ein Yakuza-Fanboy.
Ich kann mich da vielleicht gar nicht von freisprechen. Mir ist nur, ich mochte ja aber auch schon die vorherigen Teile, aber selbst da fand ich es irgendwann langwierig und hier ist es eben noch nicht der Fall.
Ja. Ja, ich finde es halt immer ganz schön, nicht alles mit einer rosaroten Brille zu sehen und ja, man kann auch oft Sachen kritisieren, die ja nicht so toll ist. Und manchmal ist gerade, was so Gespräche angeht in Spielen, manchmal ist weniger mehr, finde ich. Du kannst auch mit wenigen Worten viel sagen. Und es müssen nicht immer ausufernde, lange Textboxen sein. Nur weil sich da nochmal irgendwie Praktikant selbst verwirklichen wollte oder so. Keine Ahnung.
Ja, ja. ist auch, was das angeht, wo wir gerade bei den Social Links waren. Also wenn man jetzt schließe ich erstmal die Kämpfe ab. Wenn man einen Kampf geschafft hat, levelt man drei Sachen auf. Sein normales Level, sein Job-Level und sein Social-Link mit den Leuten. Da kriegt man immer so ein bisschen auch nach jedem Kampf. Neben den Sonderaktionen, die es da so gibt. Das Job-Level ist jetzt verbessert worden, weil es im ersten Teil, da haben wir schon mal drüber gesprochen, gab es für mich nicht wirklich den Anreiz, den Job zu wechseln, weil du sehr viele Stats verloren hast dadurch.
Ah, okay, weil du dann halt zurückgestuft wurdest, ne?
Naja, weil der nächste Job ist dann auf Level 1 und der hat dann halt niedrigere Werte und dann ist nur noch quasi das relevant, was dein Basislevel sozusagen dir gebracht hat.
Okay, ja, das ist ja aber auch eigentlich so ein klassisches Ding eigentlich, so kenne ich es auch eigentlich, weil das ist ja eigentlich, kommt ja von Final Fantasy, dieses Jobsystem und so, ne? Und ich kenne es eigentlich auch in vielen Sachen, wo das so war, wenn ich auch so an so Sachen wie Bravely Default oder so denke, dass du dann immer, wenn du die Jobs wechselst, dann natürlich auch mit Stärke-Einbuße zu rechnen hast, sage ich mal. Schon alleine, weil ja, wenn du eine Magieklasse spielst oder so, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Like a Dragon ist, aber dass wenn du dann auflevelst, natürlich die Zauber oder die Skills erst mit höherem Job-Level lernst.
Mhm. Ja, da geht's auch dann hier drum, das haben sie in dem Sinne verbessert, die Stats gehen jetzt deutlich mehr hoch bei normalen Leveln und etwas weniger bei Job-Leveln. Es geht tatsächlich beim Hochleveln des Jobs mehr um die Skills, die man lernt.
Okay, ja.
Noch was sie da verbessert haben, man hat jetzt die Möglichkeit, Moment, ich muss wieder einen Schluck nehmen.
Ja, kein Problem.
Kanpai! Man hat jetzt tatsächlich die Möglichkeit, so Slots freizuschalten für Attacken, die man von anderen Klassen freigeschaltet
hat. Ah, das ist geil. Sowas, finde ich, ist ein geiles Feature. Das heißt, mag das ich richtig gerne.
Genau, das ist quasi ein Anreiz, einen anderen Job zu spielen, wo es dann später eine geile Attacke gibt und dann wieder zu seinem Favorite-Job zurückzugehen, aber mit dieser coolen Attacke.
Ja, und genau, und es gibt dann auch so Kombinationsmöglichkeiten und so. Das mag ich eigentlich total gerne, weil dann kannst du halt auch teilweise dann so entscheiden, ja, dann nehme ich den Skill aus der Klasse und so, kombiniere das mit der Klasse. Vielleicht funktioniert das mega gut. Ja, das ist cool.
Genau. Und das kannst halt nicht nur du als Kasuga, sondern auch wirklich jeder deiner Charaktere. Also du kannst da schon richtig was zusammenbasteln, wenn du darauf denn Lust hast.
Viel Individualisierung auch, das ist schon ganz nice.
Aber ich muss gestehen, bis jetzt hat es mich noch nicht überzeugt. Ich finde, das ist ein zu großer Einschnitt immer noch kräftemäßig, wenn man den Job wechselt.
Okay, und es gibt auch nicht irgendwie sowas wie, ja, weiß ich nicht, so Sonderbonbons bei Pokémon, so Boost-Item, dass du dann schnell nochmal...
Gibt es, allerdings, und ich glaube auch, das wird ja immer, wie sagt man, die werden ja immer, am Anfang ist es noch relativ einfach, die hochzuleveln, die Jobs, das heißt, wenn man in so einen Dungeon mal reingeht, den es auch gibt, so ein extra Level-Dungeon und sowas, dann kann man relativ schnell einen Job relativ hochkriegen. Also das ist alles eine Sache, die man machen kann. Vielleicht bewegt es mich nochmal dazu, den Job zu wechseln. Noch ist es aber nicht ganz so wichtig. Und ja, und du musst dir vorstellen, dass das, was ich eben meinte, das gab es halt alles im ersten Teil, ich nenne es jetzt ersten Teil, gab es das nicht. Also da war's, das war wirklich so ein bisschen mehr basic und du hast nicht diese Komfortfunktion und sowas.
Ja, es klingt eigentlich alles so ein bisschen so, weil du jetzt auch schon erster Teil gesagt hast, wie so ein klassischer zweiter Teil, wo eigentlich das Konzept genommen wird und das eigentlich in fast allen Aspekten weiterentwickelt und verbessert wird.
Ja, genau, das würde ich so unterschreiben. Es gibt beispielsweise auch wieder die sogenannten Poundmates. Das sind Figuren, die du im Figuren, die du im Spiel triffst, die du dann per App, also per Telefonnummer quasi anrufen kannst, die kommen dann mit im Kampf. Und im ersten Teil war das wirklich nur, dann kam das so ein großer Boxer beispielsweise, den kanntest du dann. Und der kam dann ins Spiel und der hat dann seine Attacke gemacht. Jetzt läuft er wirklich ein paar Runden mit. Also der ist dann auch auf dem Kampffeld sozusagen.
Also es ist quasi wie ein Summon einfach.
Ja, genau, ja. Genau.
Okay.
Kostet dann auch immer ein bisschen was, ne?
Ja. Ja, es klingt jetzt schon sehr klassisch, wie einfach so eine Beschwörung. Klassisch.
Ich erkläre gerade ein Rollenspiel, ja.
Ja, ich merke das schon.
Was mich persönlich richtig freut, man läuft ja durch die Welt und wenn dann so eine Gegnergruppe kommt, dann sind die relativ, nehmen die dich ins Visier und sagen halt, ey, you, die sagen wirklich ey, you, weil die jetzt alle Englisch sprechen. Und dann beginnt der Kampf sozusagen. Und jetzt ist es A, in dem Sinne besser, du kannst dich da besser drum rumschlängeln, weil du hast jetzt so eine Anzeige, wie sehr haben die dich im Visier. Das heißt, du kannst dem auch besser aus dem Weg gehen. Und wenn Gegner wirklich weit unterlevelt sind, dann werden die auf der Karte und auch in der Welt blau angezeigt. Dann kämpfen die zwar noch mit dir, aber du kannst einfach auf L2 drücken und der Kampf ist automatisch gewonnen.
Ah, okay.
Dann kannst du quasi noch quasi Low-Level-Sachen farmen und ein bisschen Geld, ohne dass du da immer deine Attacken auswählen musst.
Ja, das ist schon ganz spannend. Es klingt halt echt schon alles sehr auch nach Persona, ne? Also da werden die sich wahrscheinlich am fünften Teil echt orientiert haben. Weil da ist es ja auch so, dass du dann einfach Gegner, wenn du da in dieser U-Bahn unterwegs bist, Gegner einfach überfahren kannst, die Low-Level sind, ne? Meine ich? So war das ja, glaube ich. Dann kriegst du einfach den Loot und die Erfahrung einfach so. Ja.
Genau. Ja. Wie gesagt, also um das Kampf jetzt abzuschließen, ja, so funktioniert das. Das macht tatsächlich Spaß. Mir macht es, also jetzt, ich bin da etwas über 20 Stunden drin, immer noch sehr viel Spaß. Und es kommt auch genre-typisch auch immer wieder neue Sachen dazu. Natürlich wächst auch deine Party an und du kannst mal ein bisschen durchtauschen. Es macht schon sehr viel Bock und ich freue mich.
Ja, das glaube ich dir. Das ist, das klingt auch echt ganz gut. Also hätte ich, glaube ich, auch Lust drauf. Und natürlich bist dann immer wieder so ein bisschen die Hürde, ich müsste dann ja eigentlich erst mit dem siebten Teil wieder einsteigen und das ist natürlich auch wieder ein großes Spiel. Ja, das ist
selbst immer so. Wenn man, das wollte ich eben noch sagen, selbst wenn man vom siebten Teil sich nur die Sequenzen angucken würde, was auch gehen würde, hättest du, glaube ich, einen halben Tag was zu tun.
Ja, das ist schon Wahnsinn. Man unterschätzt das echt immer bei so langen Spielen, wie lang doch wirklich die Cutscenes sind und wie viel Gequassel da dabei ist. Schon krass, ja.
Und dieses hier, laut eigener Aussage der Entwickler, soll das größte und längste Spiel der Serie sein. Und ich finde, das merkt man auch. Ich habe gerade erwähnt, ich bin 20 Stunden drin. was ich jetzt in der letzten Stunde von diesen 20, 21 Stunden erst freigeschaltet habe, war dieser Dungeon, wo man drin leveln kann, der immer tiefer geht, ähnlich wie bei Persona oder sehr ähnlich wie von Persona. Der Jobwechsel allgemein kam erst in der 19. Stunde dazu.
Ja, krass. Schaltest dann ja wahrscheinlich auch noch jede Menge Jobs frei, wenn du spielst. Ja,
genau. Das ist hier nicht so lustig wie beim Arbeitsamt, aber auch lustig, weil du bist ja dann auf Hawaii, wo das alles passiert.
Das ist auch was, was sonst niemand sagt. Ist nicht so lustig wie beim Arbeitsamt hier.
Und wir alle wissen, wie lustig das da wirklich ist. Das Ganze findet findet statt in Form einer Inseltour. Du kannst dann so bei so einer, da ist so eine shady Organisation, die extra für japanische Touristen so Attraktionen bucht und sowas. Dann buchen die beispielsweise so einen Tag am Strand, wo man mit einem Delfin schwimmen kann. Und dann hat er quasi immer so eine Revelation bei diesen Ausflügen. Ey, Moment, ich bin auch richtig guter Taucher. Und dann hast du Taucher als Job oder so. Weißt du? Also so wird das da eingebunden in die Welt.
Ah, okay. Aber ich hatte jetzt irgendwie im Kopf, dass es auch noch so ein bisschen so Farming-Simulation aufbaumäßig da auch noch was gibt, oder?
Ich bin noch nicht fertig.
Okay. Also ich dachte jetzt, du wärst schon am Ende und ich dachte, du wärst im Spiel noch gar nicht so weit.
Nee, um Gottes Willen. Das wird noch ein wichtiger Punkt. Ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz, vielleicht nicht mehr ganz so ausgiebig über die Welt was sagen. Ja, dann wirst du noch sehen, was da noch kommt. Aber
okay.
Also Kampfsystem gefällt mir sehr gut. Ich bin allerdings, muss man dazu sagen, auch nicht der allerkrasseste Hardcore-Rollenspieler. Ne? Also die Leute im Internet, die das nicht so gut finden, das sind dann echt Leute, die sehr komplexe und sehr große Systeme feiern.
Ja, ich finde das, also das ist aber auch schon das, was ich eben auch so ein bisschen meinte. Das gilt genauso hier wie auch für Dialoge und so. Nur weil jemand da im Internet das irgendwas gut findet, heißt das nicht, dass das besser ist. Mhm. Ne? Und weniger ist auch wirklich manchmal mehr. Manchmal kann die Magie von sowas wirklich auch in Simplizität liegen. Mhm. Das ist einfach so. Ich finde nicht, dass es ein super krasses Rollenspielsystem braucht, wo super viele Mechaniken ineinander greifen oder man ultra unfassbar viele taktische Möglichkeiten hat. Ein gutes Rollenspielsystem, also vor allem, was ich immer das Gefühl habe, was ja immer so vorangetragen ist, wenn da Kämpfe auch so lange dauern und so komplex sind. Ne? Mhm. Und ich finde, das macht kein gutes Rollenspiel aus, meiner Meinung nach, weil gerade in Spielen, wo du viele Kämpfe hast und Zufallsbegegnungen auch wie es früher noch war, und hier hast du ja auch die random Kämpfe auf der Straße und so, dass du so einen Kampf auch einfach mal schnell über die Bühne bringen willst. Ne?
Genau.
Und nicht jeder Kampf muss, wie bei Baldur's Gate, eine halbe Stunde dauern oder so. Genau. Das muss halt einfach nicht sein. Nicht jedes Spiel muss so sein. Deswegen finde ich das immer, also finde ich, ist kein valider Kritikpunkt, meiner Meinung nach. Ja.
Ist halt auch Geschmackssache, ne? Wie so viel.
Natürlich ist das Geschmackssache, ja. Aber deswegen würde ich das nicht als allgemeinen Kritikpunkt durchgehen lassen. Man kann halt immer Sachen kritisieren, dass sich was nicht so gut spielt oder so. Aber wie du schon sagst, ist Geschmackssache und kein allgemeiner Kritikpunkt. Du könntest dem Spiel jetzt keine, ich sag mal jetzt so pauschal, keine 8 von 10 anstatt eine 9 von 10 geben, nur weil das Kampfsystem nicht zu komplex ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Und dazu kommt auch noch, dass es halt einfach, finde ich, so ein Kampfsystem, wie es das jetzt hat, viel, viel besser zu Yakuza passt, als wenn das jetzt noch dreimal komplexer wäre, weißt du.
Genau, weil man muss Yakuza ja auch immer sich vor Augen führen, wen will man da als Fanbase haben oder als Publikum, ne?
Das war schon ein großes Wagnis, was sie da angegangen sind, überhaupt das Spielsystem zu ändern, der Hauptreihe, muss man sich mal vorstellen.
Ja, klar, volle Kanne.
Und das auch noch so gut über die Bühne zu bringen. Jetzt im Nachhinein, wie gesagt, schwächelt da Teil 7 so ein bisschen gegen, weil es wirklich in meinen Augen überall eine Verbesserung zu finden ist.
Ja, das hast du ja halt oft bei diesen Sachen. Dass dann der zweite Teil, dann wird sich nochmal richtig Gedanken gemacht und geguckt, hey, was ist gut angekommen, was vielleicht nicht, wo können wir noch was verbessern, habt ihr coole Ideen, und dann wird das alles so auf 120% nochmal gedreht. Das ist aber eigentlich auch das Schöne immer. Finde ich, wenn so ein klassischer Teil rauskommt. Ich finde so, wir hatten ja in unserer ersten Folge über Assassin's Creed 2 geredet und ich finde, das ist ein vergleichbares Beispiel. So, dass du einen ersten Teil hast, der eine solide Basis irgendwo hat, aber dann wird sich nochmal richtig Gedanken gemacht, wo können wir nochmal richtig reinscheißen und dann geht das nochmal richtig ab.
Frage ich mich auch immer.
Ja.
Ich möchte noch kurz
über die Welt sprechen. Da freuen sich deine Kollegen drüber.
Ich möchte noch, Mann, jetzt wo ich so ein Skript habe, bin ich richtig ernsthaft manchmal.
Ja, das Gefühl habe ich auch schon.
Ich möchte noch ein bisschen über die Welt sprechen.
Mhm.
Damit meine ich größtenteils Hawaii und die Unterschiede sind mir aber auch schon in Yokohama aufgefallen. Yokohama war für Yakuza-Verhältnisse eine sehr große Stadt. Hawaii ist nochmal um einiges größer. Und ich fand bei Yokohama jetzt auch in Retrospektive, war es ein bisschen breiter gezogen, als mir das lieb war. Die mussten natürlich anhand des Rollenspiels verschiedene Gegenden bauen, wo dann stärkere Gegner sind und so weiter. Aber ich fand, das war, also es gab so breite Straßen. Ich weiß nicht, ob du jetzt meinen Punkt verstehst. Es war nicht so eng wie Kamurocho.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber es ist dann auch so, dass die Welt nicht mitlevelt offensichtlich, oder?
Nein, nein, auf gar keinen Fall. Das sind
Gebiete
und dort sind halt starke oder schwache Gegner. Und man streitet dann halt in der Welt weiter voran, je stärker man wird.
Interessant, das hätte ich jetzt nämlich gar nicht gedacht, muss ich gestehen.
Mhm. Naja, auf jeden Fall, mir ist dann in Yokohama, wo man ja am Anfang noch spielt, gleich ein Unterschied aufgefallen. Ich hab dann so, bin durch die Straße gegangen, die erste, und die Leute, wie gesagt, rufen da, ey, cool, Kasuga, dass du hier bist und so, bist du Held und so hier für alle. Und ich habe gleich gedacht, oh, da vorne ist ein Item, geil, nehme ich mit. Oh, da vorne ist noch ein Item, geil, nehme ich mit. Moment mal, hier um die Ecke ist noch ein Item, geil, nehme ich mit. Das Gegenteil davon, was du gerade erzählt hast, nämlich weniger ist manchmal mehr, ist in dem Loot-System hier vorhanden.
Ja, das ist auch so ein großes Thema. Da können wir eine Special-Folge drüber machen, wenn du jetzt mit dem Thema anfängst.
Ja, ich möchte nur kurz sagen, wie es bei dem Spiel ist. Im ersten Teil war es noch eher, also da musstest du wirklich suchen, wenn du mal so einen Koffer finden wolltest. Items sind hier so Pflanzen und Früchte und sowas, sind immer so blinkende Gegenstände. Mhm. Größere Items sind in Koffern und noch größere Items sind in verschlossenen Kisten, die man auch teilweise mit Schlüsseln öffnen muss und so
weiter. Okay, also aber immerhin so ein bisschen nach Rarität.
Ja, genau.
Dann auch unterschiedliche Kennzeichen, das ist schon mal was Positives.
Mhm. Ja. Und was mir da gleich aufgefallen ist in Yokohama, weil ich es halt nicht gewohnt war, ich komme aber sehr häufig im Koffer. Und ich habe das dann immer eingesammelt, dann ist mir schon das erste Positive aufgefallen. Der hält nicht mehr an, um die Sachen aufzunehmen. Also du kannst da vorbeilaufen und drücken und er nimmt das halt mit.
Ja.
So, das. Und das haben sie auch mit Absicht gemacht, weil ich würde mal sagen, das Thema des Spiels ist auch Sammeln, 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 Sammeln. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden.
Ja.
Weil es gibt überall wirklich Sachen. Alle 5 Meter ist irgendwas. Und das fand ich zu Anfang ein bisschen befremdlich. Aber das Komische ist, es ist alles irgendwo sinnvoll. Weil alle Items braucht man irgendwo für verschiedene Mechaniken, die man machen kann oder nicht machen kann.
Mhm.
Zum Beispiel, man craftet, um jetzt ein Beispiel zu nennen, sehr gute Gesundheitstränke durch verschiedene Früchte und Kräuter.
Ja.
Also gehe ich an der Hecke vorbei und während der Langläufe drücke ich immer mal wieder X, um da alles aufzusammeln. Und dann fällt dir irgendwann auf, Moment mal, ich kann mal wieder diesen Kräutertyp besuchen.
Ja, ich will, da ich nicht zu sehr reingerätscht, das ist echt so ein Thema, mit dem ich sehr auf Kriegsfuß stehe, muss ich sagen.
Kann ich verstehen.
Mhm. Weil ich finde dieses System unfassbar random. Weil du läufst einfach nur durch die Welt, wie du sagst, und du sammelst allen Scheiß ein und irgendwann gehst du in ein Menü oder, wie du sagst, zu dem Kräuterheini, wo du offensichtlich die Tränke machen kannst und dann craftest du halt das, was geht so.
Mhm.
Es ist aber scheißegal, was du einsammelst die ganze Zeit. Weißt du, was ich meine? Du sammelst einfach nur random Shit ein. Du könntest genauso gut einfach Kisten haben, wo Heiltränke drin sind, die du mal findest.
Auch die gibt es. Also was ich sagen will, das kann erst ein bisschen abschreckend wirken. Allerdings habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt und wie gesagt, und das Ding ist, man findet auch überraschenderweise relativ häufig was Cooles. Also jetzt nicht das Schwert plus 1000, aber irgendwas, was man auch gebrauchen kann.
Ja, das ist schon mal gut. Ja.
Dass man mal seine Schuhe austauschen kann. Also du siehst zum Beispiel in einem Laden kostet, das ist lustig, weil jetzt alles in Dollarpreis ist und das ist sehr teuer alles. hat man bei Yen nicht so gemerkt.
Haben die einfach nur das Yen durch Dollarzeichen ausgetauscht?
Nee, tatsächlich sehr lustig. Die haben am Anfang, wenn du in Hawaii ankommst, wird dir ein Wechselkurs angezeigt. Und dann haben sie sehr versimplifiziert. Ich glaube, 1 Dollar sind einfach 100 Yen.
Ja.
Was nicht ganz hinkommt, das ist im Moment, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Es ist aber, glaube ich, es sieht schlechter für die Amerikaner aus in der Wirklichkeit als da in dem Spiel. Mhm. Aber jetzt werden einem so richtig die Itempreise für so ein, wie gesagt, du hast ja verschiedene Charakter-Ausrüstungsslots für so ein paar Turnschuhe und so eine 6-Sterne-Turnschuhe, die richtig geile Werte haben, die kosten jetzt einfach mal 13.000 Dollar.
Ja gut, es ist halt wie im echten Leben, ne? Wenn du ist die halt coolen Schuhe haben willst, dann 13.000 Dollar.
Die Kanye West Sneaker, genau. Und was ich damit sagen will, am Anfang fand ich das befremdlich, dass es jetzt so viele Items gibt und sowas. Aber ich glaube, viel macht auch aus, dass man dafür nicht anhalten muss, sondern du machst es im Vorbeilauf das meiste.
Ja, ja.
Da ist manchmal was Gutes dabei und man freut sich. Und wenn man denn, ich gehe jetzt nicht gezielt zum Kräutermann, sondern wenn ich in der Nähe bin, gucke ich mal beim Kräutermann rein und merke dann, ach guck mal, ich habe ja schon wieder das und das gesammelt, kann ich ja das und das machen. Also ich weiß, wo da deine Skepsis herkommt.
Ich finde, es entwertet alles immer so ein bisschen. Falls du das so ein bisschen nachvollziehen kannst.
Ja, kann ich.
Ich finde, das haben sehr viele Spiele mittlerweile. Und dadurch sammelst du einfach nur so richtig viel Mumpitz ein. Also insbesondere Rollenspiele. Weiß ich nicht. Selbst bei so einem Spiel wie Witcher 3 oder so, wo ja noch Tränke brauen, eigentlich essentieller Teil der Geschichte ist und deines Charakters, hast du das Gefühl, du sammelst einfach nur noch Scheiße ein. Und dann baust du dir irgendeinen Crap da draus, anstatt einfach ein Item in einer besonderen Kiste zu finden, wo du dich dann wirklich drüber freust, so. Ja, deswegen, also dieses mit dem Craften und so ist mir echt teilweise mittlerweile sehr über, weil du wirklich einfach nur noch viel, es ist eigentlich egal, was du findest, die Sachen könnten Item 1, Item 2 heißen und dann baust du halt irgendwas da draus, weißt du?
Ich weiß ganz genau, was du meinst, bin nämlich eigentlich auch gar kein großer Fan von Craften und dergleichen, nur hier ist es halt so, ich kann das nur sagen, wie das eben auf mich wirkt, nicht schlimm und manchmal freut man sich.
Also, ja, genau, und wenn es jetzt nicht so einen überwiegenden Teil einnimmt, ist es schon okay.
Alter,
vielleicht ein bisschen sehr kritisch rüber.
Und ich habe vielleicht auch ein bisschen übertrieben, es sind vielleicht nicht alle 5 Meter, also es ist aber schon deutlich mehr. Im ersten Teil musstest du wirklich in einen anderen Stadtteil, und ist da mal ein Koffer hinterm Haus gewesen. Also das, und da war dann irgendein Scheiße drin, Apfel. So, und hier habe ich das Gefühl,
okay, hat man sich
und hier hat man sich halt so Gedanken gemacht, ist auch teilweise Kontext belastet, wo welche Sachen liegen und so weiter. Das ist schon ganz cool gemacht an und für sich. Was ich aber eigentlich damit ausdrücken will, nicht nur das Sammeln, es gibt so viel zu tun. Das habe ich auf den Tisch geklopft, weil ich das unterstreichen wollte.
Ich habe es gehört.
Es gibt so viel zu tun. Hawaii ist größer als Yokohama und trotzdem kleinteiliger. Überall laufen Leute rum, es gibt überall Interaktionen, überall Minispiele, überall dies, überall das. Du kannst das noch machen. Es gibt Foto-Challenges, du kannst hier was machen. Es ist einfach viel zu viel, um darüber über alles zu sprechen. Es ist richtig krass. Es gibt ein ganz seltsames Freundesystem. Du hast eine Art Social Media dort. Und Jan, das wirst du auch nicht mögen. Aber mir macht es irgendwie Bock. Es gibt einfach in der Stadt irgendwie 300 Leute, die einen Namen haben. Und die kannst du grüßen.
Okay, ja, warum sollte ich das nicht mögen?
Ja, weil man die grüßt sie nur, damit bei denen eine Leiste hochgeht und dann sind die irgendwann deine Freunde.
So, okay.
Und dann sind die irgendwann deine Freunde und wenn du die noch mehr grüßt, oder manchmal sind es auch mit Quests verbunden, dann werden die deine richtigen Buddies und so. Das sind auch nicht nur Menschen, das sind auch mal Katzen, Hunde und Papageien und denen musst du dann Futter bringen und dann werden die auch deine Buddies und so weiter. Und das hat allerdings vielleicht doch gar nicht so eine unwichtige Funktion, weil du hast noch eine andere Wertigkeiten, die du aufleveln kannst. Das sind nämlich Personality Traits, also wie passioniert du bist, wie lustig du bist. Es gibt so, glaube ich, 7 verschiedene Eigenschaften, die man leveln kann.
Ein Karamba, ey, das
ist ja. Ja. Es ist System und System und System. Das muss man mögen, aber ich finde es einfach gerade nur mega geil. Deswegen kann ich da gar nicht. Ich rede da euphorisiert drüber, du merkst es wahrscheinlich.
Ich merke das, Henrik, das ist ausufernd.
Apropos ausufernd, wie gesagt, das gibt's auch noch, also es gibt wirklich überall was. Also du kannst straight zu deinen Zielen laufen, ja, du kannst dich aber auch komplett da drin verlieren und einfach immer nur ein paar Meter weitergehen und irgendwas passiert. Finde ich im Moment noch ziemlich geil und das hört ja wahrscheinlich irgendwann auf.
Spätestens, wenn du alles gemacht hast, ja.
Ja, genau. Ich habe im letzten Teil viel über, und auch so ebenso passioniert, über dieses Kabarett-System gesprochen von Gaiden.
Ja.
Und ich habe dir auch schon so eine Bildnachricht, eine MMS habe ich dir geschrieben, nein, so ein Bild habe ich dir geschrieben.
Dieser Podcast wird übrigens 2003 aufgenommen. Gab es da MMS? Oder?
Ja. Ich glaube, da gab es gerade M&Ms, da gab es gerade MMS.
Aber nicht so gute Tonqualitäten.
Nee, das stimmt. es geht viel um Apps, weil es eben auch viel um Social Media geht, das ist heute bei den Spielen so, die machen sich viel drüber lustig. Es gibt zum Beispiel auch ein Tinder-Äquivalent, und zwar nennt sich das Ganze lustigerweise Mismatch, weil es betrieben wird von einer Mismatch.
Okay.
Und das wirkt im ersten Augenblick doof. Ich kann da auch gar nicht so viel drüber sprechen, weil ich es nur einmal gemacht habe. Du hast das Bild bekommen, eine Dame hat mir dann auf meine Antworten ihre Füße geschickt.
Wie das halt so ist.
Komischerweise waren es wieder echte Bilder von Beinen, die ich bekommen habe. Das fand ich ein bisschen komisch. Hätte nicht sein müssen. Aber, Jan, dieses Spiel, das ist richtig lustig. Ich habe nur diese eine Mission gespielt, die man während der Story spielen muss. Ich bin an der Frau vorbeigelaufen, dann wurde ich gezwungen, das zu machen quasi. Weil du kannst verschiedene Leute anlocken in diesem Tinder-Dings, wie du dein Profil baust. Du hast richtig viele Möglichkeiten, dein Profil zu gestalten und so weiter. Und daraufhin findest du dann verschiedene Leute und mit den Leuten musst du dann wiederum Gespräche führen und anhand deren Profil die richtigen Antworten wählen, die du da hast. Das muss aber auch noch gleichzeitig zu deinem Profil passen. Und wenn dann irgendwas funktioniert, kommt noch ein Minispiel rein. Du musst quasi die Nachrichten wirklich tippen, indem du halt eine Tastenreihenfolge eingibst. Was ich damit sagen will, es ist viel, viel komplexer und lustiger als dieses besteuerte Kabarettspiel aus dem letzten Teil. Also man hat sogar auch noch irgendwie Spaß dabei.
Es klingt auf jeden Fall wesentlich umfangreicher, ja.
Es ist ein Minigame halt einfach, ne? Also ähnlich wie das Karaoke-Singen funktioniert tatsächlich ähnlich mit den Tastendrücken und so weiter, nur dass du halt Vorarbeit leisten musst, damit das möglichst smooth vorangeht. Ja, und als Belohnung kriegst du dann ein Bild geschickt. Ich kann das mal spoilern. Die erste Mission ist so, soll eben die Realität, dich auf den Boden der Realität zurückführen. Du matchst dann dieses Girl, das dir das Füßefoto geschickt hat und willst dich dann mit dir treffen und es ist halt ein Kerl so, der ein bisschen beleibter ist und so.
Ja gut, das ist jetzt aber für Yakuza auch nichts Besonderes, glaube ich. Das gab es auch schon öfter mal.
Erinnerst du dich noch, als ich im letzten Teil von diesem Windeltypen gesprochen habe?
Ja.
Sowieso ist es bei dem Spiel so, dass erstaunlich viele Charaktere ihren Weg nach Hawaii gefunden haben. Auch dieser Windelbaron.
Ah, okay.
Ist auf der Insel. Weil man muss an einer Stelle, fährt ein großer Kinderwagen die Treppe runter und man rettet den natürlich. Und dann ist da dieser Patriarchat drin, der diesen Windelfetisch hat.
Ach du heilige Mutter Gottes.
Ja, und jetzt komme ich schon zu meinem großen nächsten Überpunkt. Keine Angst, ganz so lange dauert nicht mehr. Ich habe es eben schon mal angerissen, der Humor. Humor wird bei diesem Spiel groß geschrieben. Nicht nur, weil es ein Nomen ist, sondern weil die wirklich darauf Wert gelegt haben, dass das sehr, sehr lustig ist, wenn sie lustig sein wollen. Das war schon immer in der Yakuza-Serie so. Hier finde ich das nochmal besonders gut, weil, wie gesagt, alle Dialoge sind gut geschrieben. Humor ist schwierig rüberzubringen, weil es auch immer Geschmackssache ist natürlich, aber ich finde, hier treffen sie wirklich das auf den Punkt. Es gibt lustige Texte, lustige Anspielungen, es gibt zum Beispiel eine Nebenquest, wo so Amerikaner auf dich zukommen, die total Japan verrückt sind. Die sagen dann immer, oh, du bist genau wie in den ganzen Kurosawa-Filmen und sowas und du bist unser Samurai-Held und so. Die sind Manga-verrückt, Anime-verrückt und sowas, weißt du? Und jetzt kommt eine größere Sache, oder zwei Sachen, die mache ich schnell, die hake ich schnell ab. Es gibt ein Minispiel Crazy Delivery. Das ist quasi Crazy Taxi und ich würde sagen, nur besser. Du bist da Delivery-Fahrer, also so ein Deliveroo-Fahrer halt einfach. Und musst dann so Burger einsammeln und sowas. Das ist richtig Arcade-mäßig. Und der Typ, der dir die Quest gibt, hat auch diese grünen Haare und sieht halt aus wie der Crazy Taxi-Typ. Und immer wenn du so Tricks machst und so, ruft er halt so Crazy Delivery.
Oh, weia. Ist ja auch von Sega. Ja,
genau, ist auch von Sega. Neben den vielen anderen Sachen, also die Sachen, die ich jetzt nicht erzähle, zum Beispiel Spielhallen und so weiter, ist alles gegeben, Jan, gibt's alles wieder. Also alles, was du aus Yakuza-Spielen kennst, ist da drin und noch mehr. Aber was ich sagen will, das Crazy Delivery macht Spaß. Und Jan, jetzt kommt es. Es gibt wieder, im ersten Teil wurde dir, sagt dir Tsuchimon was?
Nee.
Tsuchimon ist das Äquivalent aus Teil 7 gewesen zu Pokémon oder Digimon, aber eigentlich mehr Pokémon. Und zwar gab dir da so ein verrückter Professor die Quest, um den Tsuchi-Dex zu füllen. Und das waren einfach die Gegnertypen, denen du da begegnest. Das war ganz lustig und war eine Pokémon-Anspielung. Hier ist es jetzt over the top, Jan. Nicht nur, dass du den Tsuchi Decks füllst. Und da gab es auch so eine krasse Anspielung. Den triffst du in Yokohama, diesen Professor. Und dann sagst du dem, dass du nach Hawaii fliegst. Und dann sagt der halt zu dir, oh, kannst du in Hawaii auch den Tsuji-Decks füllen? Da gibt es noch ganz andere Arten von Tsujimon, weil die sind da unter der Macht von Sonne und Mond.
Was ach, so du eine krasse, heilige Scheiße.
So eine krasse Anspielung an Pokémon Sonne und Mond ist, pass auf. Neben diesen ganzen Aktivitäten, die du machen kannst, gibt es jetzt auch noch natürlich Tsujimon Go. Da okay, sind an jeder Ecke ja. Raids und du kämpfst wirklich, so, es gibt die Tsujimon League gegeneinander. Du trainierst die, kannst sie trainieren und gegeneinander antreten. Es ist dann noch ein anderes Kampfsystem. Du levelst die auf und dann stehen immer 3 gegen 3 sich gegenüber. Und dann ist es nochmal ein anderes ja, Rollenspielsystem, ähnlich wie bei Pokémon. Nur halt mit 3 Viechern, die du auch noch auswechseln kannst.
Okay, das klingt schon ganz schön geil, muss ich gestehen.
Das ist so abgefahren, weil du, und da kommt Persona wieder rein. Wie kriegst du die Tsujimon? Du fängst die. Manchmal, wenn du einen Gegner besonders krass besiegst oder wenn das ein besonders starker Gegner ist, dann bleiben die nach dem Kampf da und du kannst sie mit Geschenken und Argumenten überzeugen, deinem Team beizutreten.
Okay, ja.
Also, ne, Persona.
Ja, genau, wieder, ja.
Und das ist etwas, glaube ich, etwas simpler als bei Persona. Du gibst denen halt nur ein Geschenk und wenn du halt sehr gute Geschenke hast, dann ist schon mal sehr viel Arbeit getan und danach musst du halt relativ schnell einen Knopf drücken und dann sind die begeistert von dir.
Aber diese Tsujimons, das sind dann Menschen auch oder?
Ja, weil, du erinnerst dich, Kasuga hat ja so einen Knall in der Birne, dass er alle so als übernatürliche Monster wahrnimmt.
Ach so, also, das sind ja
dann nicht nur stimmt. Menschen, sondern auch, das sind dann so Surfer-Dudes oder so Feuerspucker, die dann halt so, oder ein Typ, der aus Ananas besteht. Es gibt einfach alles. Ich bin nicht fertig. Es gibt nicht nur den Tsuji-Dex, die Tsujimon League, Tsujimon Go, nein, es gibt auch Tsujimon Snap. Du kannst mit der Tram rumfahren und Perverslinge fotografieren, die überall so auftauchen.
Alter Schwede. Oh, also das ist schon ganz schön krass, finde ich.
Es geht wirklich sehr deep und es ist alles sehr, sehr lustig und überraschend, das habe ich letztes Mal schon erzählt bei Yakuza, funktioniert alles überraschend gut. Man könnte meinen, und manchmal ist es auch so, das ist nur so eine nette Dreingabe, es ist alles sehr durchdacht und tiefsinnig, also dass man soll sich wundern. Außerdem gibt es noch, jetzt sage ich es einfach, es gibt noch eine Volkshochschule, gab es doch schon im 7. Teil, da kannst du Quizzes machen. Jan, da kommen echte Fragen und jeder Kurs kostet Geld und ich schaffe das immer nicht und dann mache ich die nochmal für viel Geld und dann kommen da andere Fragen, weil die richtig viele Fragen im Fragenkatalog haben. Es gibt dort Fragen zu Hawaii, das lernt man teilweise, ich habe auch schon Sachen gelernt. Ne? Wusstest du zum Beispiel, dass diese Blumenkette, die man so um hat, das nennt sich Lei, habe ich jetzt gelernt. Mhm. Ist eine Frage bei der Volkshochschule in Hawaii. und dann gibt es noch richtig krasse Sega-History-Fragen und sowas. Da kommt dann beispielsweise, da wird ein Charakter aus irgendeinem Fantasy-Star angezeigt. Ist Fantasy-Star Sega? Weiß ich nicht. Ja.
Doch, ja, klar.
Und sagt, ja, von wem ist das der Sohn? Also es sind richtig Hardcore-Nerd-Fragen.
Wow, das ist echt krass, ja.
Ja, und wie gesagt, all das und diese Nebensachen, die klingen so verrückt und die sind auch verrückt. Und das sind eben die lustigen Sachen in dem Spiel. Und das ist hervorragend. Wenn du ich habe schon öfter so einen Kursus, weil ich halt diese echten Fragen nicht beantworten kann, gefailt. Und dann ist das so richtig lustig, dieses Video. Du gehst da raus aus dem Hörsaal, hältst dein Ergebnis hoch in die Luft und die Leute um dich sind gespannt, was du für ein Ergebnis hast, und dann steht da halt failed und alle sind enttäuscht und gehen weg und Kasuga bleibt da noch so mit erhobenem Haupt da stehen, weil er es nicht fassen kann, dass er das nicht geschafft hat. es ist wirklich sehr lustig. Jetzt möchte ich noch was wieder, keine Angst, es kann sich nur noch um Minuten handeln, aber ich bin gerade auch sehr begeistert davon.
Ich merke das sehr. Ich finde das so unglaublich, dir dabei zuzuhören. Ich meine, wir sind jetzt fast bei 75 Minuten.
Also. Ach du heilige Mutter. Dann will ich mich ein bisschen zusammenreißen, aber ich möchte halt einfach ein paar Sachen noch erwähnen. Geht jetzt aber schneller, keine Angst. Ich möchte nochmal zurück auf die Story, die ich anfangs erwähnt habe, weil ich habe ein Part ausgelassen, um den jetzt anzufügen. Das war geplant mit meinem Skript und so, weißt schon. Ein Teil der Anfangsstory ist auch noch, dass man Crush auf sein ehemaliges Partymitglied Saeko hat. Ne?
Ja.
Das ist so lustig. Man ist halt ein sehr unbeholfener Yakuza. Auch Ichiban war einige Zeit, ohne dass er was gemacht hat, wirklich im Knast. Ähnlich wie Kazuma. Ne? Also dementsprechend, was Frauen angeht, nicht wirklich im Game. Also holt er sich halt, und ich spoil da nichts, das hat man auch im Trailer gesehen, holt er sich halt von seinen Kumpels Nanba und Adachi halt Rat, wie man mit Frauen umgeht.
Die klangen schon wie die Experten des Lebens.
Und das ist so lustig, weil dann sitzen die in einem Burger King und erzählen ihm, was er machen muss und so. Und dann man selber als Spieler weiß, okay, die beiden sind jetzt aber auch nicht besonders erfolgreich bei den Frauen. Das kann ja nichts werden. Wird auch nichts. Er ist halt komplett aufgeregt, hat keine Erfahrung oder sowas. Wie er sie nach dem Date fragt, ist schon einfach hilarious. Und dann machen die wirklich ein Date. Und weil er so überrumpelt ist, und das sieht man schon im Trailer, deswegen sage ich es jetzt einfach, er zählt dann seine ganzen Traits auf und dass er ein guter Typ ist und dass sie so gut zusammenpassen, er macht ihr direkt einen Heiratsantrag. Und das ist so lustig.
Klassischer Move, würde ich sagen.
Ja, weil sie geht dann auch einfach weg, ohne was zu sagen, weil das so eine krasse Situation ist.
Ja gut, dann, das ist wahrscheinlich relativ realistisch in der Situation.
Und dann gibt es wieder eine wirklich sehr, sehr lustige Nachbesprechung im Burger King mit Namba und Adachi, was falsch gelaufen ist und sowas. Also das ist wirklich
klingt sehr, schon extrem lustig, ja.
Das ist sehr, sehr lustig. Und dann verschwindet tatsächlich Saeko auch. Und ich glaube, es wird nachher noch ein Storypunkt, weshalb sie da dann verschwindet. Mhm. Genauso lustig ist das. Ich habe es eben anerwähnt. Kiryu sage ich schon fast. Kazuma ist die gleiche Person. Ichiban, Kasuga, nimmt die Welt ja als Spiel wahr. Also der ist ja Dragon Quest-Fan und deswegen werden die Gegner und die Waffen und Attacken sind ja auch so krass übernatürlich. Ne?
Ja.
Am Anfang hat er allerdings gar keinen Grund, das als Spiel wahrzunehmen. Da kämpft er einfach gegen die normalen Leute. Wenn dich so Kredithaie angreifen, sind das halt Kredithaie und du schlägst sie einfach mit der Faust.
Mhm.
Und irgendwann trifft er sich mit seinen Kumpels und dann haben die Quest, eben nach Hawaii zu kommen. Und dann sagen die, ey, das ist ja ein richtiges Abenteuer. Und er guckt so, ein Abenteuer, sagst du? Und der Himmel verfärbt sich und der Baseballschläger fängt an, Feuer zu fangen. Und die Leute werden wieder Monster. Und die anderen wundern sich halt einfach, was redet er da von Videospielen und so weiter. Und dann ist es plötzlich wieder in dieser Videospielwelt.
Das ist cool. Und wenn
du
da
gar nicht so drauf achtest, dann merkst du gar nicht, dass du am Anfang halt ganz normale Leute einfach auf die Fresse haust. Da gibt's auch noch nichts Übernatürliches. Man haut die einfach und tritt die. Also
ja.
alle wundern sich. So, jetzt kommt was ungewollt lustig ist. Ich hab's in der letzten Folge erwähnt. Da bin ich wirklich bald fertig.
Alles gut, kein Problem. Du musst dich nicht gehetzt fühlen. Leb dich aus.
Genau. Und zwar, ich habe es jetzt richtig lustig, ich habe es unter der Kategorie ungewollt lustig. Ich hatte erwähnt, Kiryu hat Krebs.
Ja.
Das schon mal, ne, so. Und, also pass auf, es passiert wirklich so im Spiel. Ich denke mir das jetzt nicht aus. Weil die Szene haben sie ein bisschen kaputt gemacht und ich glaube mit Absicht, aber ich weiß es auch nicht, weil meine Kategorie dafür ist ungewollt lustig. Kiryu steht in seinem Hotelzimmer auf Hawaii mit Kasuga und noch einem weiteren neuen Charakter, mit dem er schon ein bisschen was erlebt hat und sagt dann, Leute, er schwächelt dann auch immer mal wieder und sowas, ziemlich krasser Aufbau und sagt dann, Leute, ich muss mit euch sprechen, ich muss euch was sagen. Das ist dann die Szene auch, die man aus dem Trailer kennt, wenn man den gesehen hat. Ich will es euch beiden sagen, das ist einfach nur fair gegen euch gegenüber. Ich habe Krebs und dann wird Yakuza, und das kann es auch, wieder ernst. Und dann wird die Stimmung auch ein bisschen kaputt gemacht, weil die fragen ihn, warum hast du denn Krebs? Und wir haben schon mal darüber gewitzelt, der raucht halt seit er 12 ist so.
Ja.
Und nicht wenig. Und trinkt und alles, ne?
Ja.
So. Und wohnt in Tokio. So, weiß ich nicht. So.
Ja, die Luft ist wahrscheinlich nicht die beste da.
Genau, all diese Sachen. Und dann, es passiert, I shit you not, es passiert so. Und dann, nun, es gibt da eine Möglichkeit, was passiert sein könnte, sagt Kiryu und guckt nach draußen in den Sternenhimmel. Und dann wird eine Videosequenz abgefeuert. Als ich in den letzten 2 Jahren untertauchen musste, da habe ich in einem Atommüllendlager gearbeitet.
Was zur Hölle?
Und dann gibt es eine Videosequenz, wie er einen Helm auf hat und im Atomendmülllager arbeitet. Und einer von den Baggerfahrern da, von den Fahrern, die Tonnen rumfahren, kriegt einen Herzinfarkt und fährt halt voll in die Tonnen mit dem Atommüll rein. Und Kiryu rettet den natürlich aus dem ganzen Stunk.
Natürlich, ja.
Und atmet da aber sehr viel atomares Zeug ein, so. Und dann ist die Videosequenz vorbei und ich hab gedacht, was ist das denn für eine Quatsch jetzt? Und dann fragt ihn Kasuga, und du glaubst, dass der Krebs jetzt, weil du da der Atomkraft ausgesetzt warst, dass du jetzt davon Krebs hast? Und dann sagt er ernsthaft, das kann man nicht genau sagen. Das kann auch alles andere gewesen sein.
Ah, okay. Ja.
Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das ein Kommentar auf die japanische Atompolitik ist.
Das kann sein. Es kann aber auch tatsächlich so ein bisschen eine Art Kommentar oder eine Anlehnung daran sein, wie auch in der Öffentlichkeit oder wie viele Leute mit dem Thema umgehen, weil ich habe immer das Gefühl, wenn es um sowas geht, es wird jetzt ein bisschen ernster, aber wenn dann jemand das wirklich hat, Krebs im echten Leben, und dass dann die Leute immer sagen, ja, der hat ja auch sein Leben lang geraucht und so. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar.
Das ist immer dann so ein großes Thema. Aber bei allen anderen Leuten, die das nicht gemacht haben, wird das halt völlig vergessen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Es gibt genug Leute, die nichts von diesen Sachen machen und Krebs bekommen.
Genau.
Daran erinnert sich aber keiner. Sie wird sich dann immer nur daran erinnert, an die Leute, die ja ihr ganzes Leben lang geraucht und gesoffen haben. Und so ein bisschen wirkt es so, als ob es auch so ein, keine Ahnung, so ein bisschen persönliches Denial ist von Kiryu. Ahnung, sich selbst vorzulügen, dass man ja sein Leben lang so krass ungesunden Lebensstil geführt hat. Weiß ich nicht.
Ja, kann schon sein, haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Aber es ist halt so hilarious, wie einfach diese Zwischensequenz kommt. Die haben dieses Endlager gebaut und haben eine Sequenz darin stattfinden lassen, wie da einer gegen atomare Fässer fährt.
Es klingt schon auf jeden Fall sehr lustig, ja.
Ich musste sehr, sehr lachen. Das hat den ernsten Moment ein bisschen kaputt gemacht. Anderer ernster Moment, man geht in Yokohama noch auf so einen Platz, wo sich Obdachlose treffen, hin, und da sollte ein Shelter für die gebaut werden. Ne? Und man sieht offensichtlich, das Spiel spielt 2022, das Shelter ist halt voll kacke. Da steht wirklich das Grundgerüst und ein paar Zelte sind drin aufgebaut. Also gar nicht dafür, dass das von der Gemeinde da gefundet worden werden sollte. Gar nicht wirklich so offiziell sieht das aus. Und da fragt dann Kasuga auch, wieso wurde das denn jetzt zu Ende gebaut? Und dann begründen die das halt wirklich mit der Pandemie.
Ah, interessant.
Also die hat anscheinend in der Welt stattgefunden.
Ja. Ja, das hast du auch echt selten. Das war auch mal so ein Thema, so ein Diskussionspunkt, den ich mitbekommen habe, wie das wohl in Filmen ist, die so danach rauskommen, ob das aufgegriffen wird als Thema. Und also bei Spielen fällt mir jetzt nichts ein, wo ich das schon mal erlebt hätte. In Filmen habe ich das schon so ein, zwei Mal gesehen, auf jeden Fall, dass das auf jeden Fall thematisch mit aufgegriffen wird, wenn es auch nur sehr am Rande ist. Das ist schon interessant, auf jeden Fall, ja.
Ich fand so in Filmen hat man relativ lange die ganze Zeit so getan, als würde es das nicht geben.
Genau, ja. Was natürlich aber auch teilweise damit zusammenhängen kann, dass Filme ja auch teilweise vorher gedreht wurden.
Ja, aber auch so in so aktuellen deutschen Produktionen, die so dann auf ZDF laufen und
okay,
sowas.
Okay, ja.
Weißt du, da war im Nachmittagsprogramm dann bei der Telenovela, war das gar kein Thema, obwohl es ja in der Jetztzeit spielen sollte.
Ja, genau.
Und das ist interessant. Denk mal ein bisschen weiter. Ich nehme an, dass später, wenn Spiele um die Zeit spielen, dann könnte das vielleicht ein Thema werden, dass gerade die Pandemie war.
Mhm.
Dass es irgendwie ein Storypunkt ist.
Ja, aber du meinst jetzt, wenn wirklich jetzt 10, 20 Jahre später ein Spiel rauskommt, was, weiß ich
Spiel
nicht, 2000,
Film, ja.
2021 oder so spielen. Ja.
Genau.
Ja, ja, da hast du recht, ja.
Aber es kann auch genauso gut passieren, dass es einfach nicht mehr behandelt wird. Und dann kann man sich vielleicht mal fragen, diese ganzen Sachen, die wir aus den 80ern kennen und cool finden, wie realitätsnah ist das, wenn sowas Großes wie die Pandemie weggelassen wird?
Ja, das ist klar, aber das ist ja bei vielen Sachen so mediale Geschichtsschreibung und so, ne, was man so im Volksmund oder so im Volksgeiste so ein bisschen kennt alles, so populäre Kultur und so ein Kram. Wie nah an der Realität ist es wirklich? Die Frage sollte man sich immer stellen, wenn es darum geht, ja.
Gutes Stichwort, ich habe ein paar Sachen über Hawaii gelernt, möchte ich eben noch ganz kurz anbringen. Weil, es ist lustig, die haben so Partnerschaften mit echten Ketten aus Hawaii, so den ABC-Store zum Beispiel und sowas. Also haben sie auch wieder mit hawaiianischen Firmen so zusammengetan, um halt es halt relativ realistisch nachzubilden, manches, ne?
Ja.
Aber die lassen auch kein, wie sagt man, die gehen auch schon ziemlich rough mit der ganzen Hawaii-Geschichte um, weil es wird da auch immer gesagt, Hawaii ist doch das Paradies auf Erden. Und dann relativ schnell wird klar, nee, das ist halt auch nicht so krass dort. Und ein paar Sachen, hier auch wieder gefährliches Halbwissen, wird gesagt. Hawaii, und das glaube ich auch wieder, ich kann es jetzt googeln, ich mach's nicht. Im Spiel wird gesagt, Hawaii ist der Bundesstaat der USA mit der zweitgrößten Relation Obdachlosen zu Einwohner.
Okay, krass. Ja, gut, das weiß ich natürlich nicht.
Und das kann ich mir gut vorstellen, weil es sind erstmal nicht so viele Einwohner und zweitens, wenn du irgendwo optest, da wird dann auch gesagt, ja, es buchen sich halt viele Leute, nehmen die letzten Dollar zusammen, buchen sich ein One-Way-Ticket nach Hawaii, um halt da obdachlos zu sein.
Okay, spannend. Aber meinst du, es ist aufgrund des Klimas, dass sie dann deswegen dahin
gehen? Du erfrierst da zumindest mal nicht, würde ich mal behaupten.
Ja, genau, deswegen. Also das war jetzt zumindest mein erster Gedanke.
Genau, gleichzeitig sind da auch die ganzen Touristen, die vielleicht nochmal was abwerfen oder so, ne?
Ja.
Also das wird auch ernsthaft in das Spiel jetzt, der Witz beiseite, mit umgegangen, dass das da ein Problem ist. Und nicht nur so gesellschaftliche Sachen, es wird auch viel Amerika kritisiert natürlich, aber auch so Umweltsachen. Und auch da wieder, ich weiß nicht, ob es wahr ist, es hört sich echt an, das werde ich auch noch nachschauen. Vielleicht kommt es auch noch in der Volkshochschule nochmal vor. Da sagt einer, ja, und wir haben auch die dreckigsten Strände. Und dann fragt Kasuga, ja, warum ist das so? Ja, es gibt irgendwie 5 große Ströme und die zielen alle direkt auf Hawaii. Und wenn hier nicht alle jeden Abend den Strand sauber machen würden, man macht im Spiel auch einmal den Strand sauber mit einer Gruppe, dann wäre hier alles zugemüllt. Ja, alles voll Plastik. Das ist
bestimmt wahr.
Ich kann es mir auch vorstellen.
Ja.
Ja, an einer Stelle taucht auch Danny Trejo auf. Kein Spaß, Danny Trejo ist im Spiel. und erzählt, dass die Amerikaner halt, also die Mainland-Amerikaner halt das alles, wie sagt man, gentrifiziert haben dort, dass halt früher alles nur von so Früchteanbau da gelebt hat und so weiter. Und jetzt sind halt überall hässliche Hotels und so.
Ja,
also
ja.
Da wird auch kein gutes Haar so an der ganzen Sache gelassen und das Paradies wird dann immer so ein bisschen in Anführungszeichen gesagt. Also es ist schon sehr schnell deutlich, dass das ein Thema ist. Und das hätte ich auch nicht erwartet. Ich hätte vor allen Dingen nicht erwartet, wenn mir einer vor 7 Jahren oder so mal gesagt hätte, Hendrik, du hast irgendwann mal so viel Spaß mit dem Yakuza-Spiel, was A, nicht mehr das Kampfsystem hat und B, nicht mehr in Japan spielt. Hätte ich nicht geglaubt. Ist Wahnsinn. Jetzt mein letzter Punkt, Jan. Ich bin momentan, ich habe hier stehen, da ist es, glaube ich, genauer, bei 24 Stunden im Spiel. Ich habe eben immer von 20 Stunden gesprochen. 24 Stunden stand auf meinem Counter. Ich werde das Spiel, die Story jetzt erstmal nicht weiterführen. Kannst du dir denken, warum?
Ja, weil du dieses Farming entdeckt hast da oder was man da machen
kann. Ich habe jetzt im Spiel gibt es eine Stelle in der Story, da sagt, okay, wir brauchen jetzt hier ein paar Tage, um uns auf unseren nächsten großen Clou vorzubereiten. Kuh vielleicht auch, was besser passt. Mach doch ein bisschen, was du willst. Und dann kommt man automatisch, wird man von einem Delfin nach Dondoku Island gebracht. Und?
Natürlich.
Ja, klar. Und Dondoku Island ist, um das kurz zu fassen, Animal Crossing. Holy shit. Du bist in einem, das ganze Spielmenü sieht anders aus. Du bist im anderen Spiel. Die steuert sich anders. Du sammelst Rohstoffe, du entsorgst Müll, du fängst Käfer, du fischst Fische, du baust Gegenstände, du baust dein eigenes Haus um, dekorierst das, Eindringlinge kommen, du bekämpfst die, du empfängst Gäste, musst die zufriedenstellen durch verschiedene Bauwerke und ich glaube, da kann ich Zeit verbringen.
Ja, das klingt auf jeden Fall danach.
Man kann jederzeit nach dem Tutorial wieder zurück auf die Insel, also nach Hawaii zurück mit dem Delfin fahren, um die Hauptstory weiterzuspielen. Aber das ist ein richtig, und das ist auch wieder krass, und das ist fast zu krass, das ist ein richtig ausgeklügeltes, so ausgeklügelt nicht, weil es halt eine direkte Vorlage hat, aber es ist einfach komplett Animal Crossing. Es gibt Tom Nook quasi, da kannst du Sachen kaufen, du kannst so Harvest Moon-mäßig dein Haus erweitern, wenn dir das zu klein ist.
Und das kannst du bei Animal Crossing auch.
Genau, es gibt verschiedene Arten von Käfern, die nur nachts kommen und du kannst die Insel erweitern, Brücken bauen, da gibt es dann neue Pflanzen, neue Tiere. Es ist einfach Wahnsinn, dass das da drin ist.
Aber Terraforming und so kannst du nicht machen.
Nee, nicht direkt. Du kannst, also die Story dahinter ist so ein bisschen, dass so eine Piratenorganisation, ja, ich habe das Wort gesagt, Piratenorganisation, diese Insel als Dump nimmt. Also Verträge irgendwie mit der Regierung, dass sie da den Müll entsorgen.
Mhm.
Und du kannst dann halt die Gegenden von Müll befreien und das ist sozusagen, da machst du die frei für, damit du da Sachen drauf bauen kannst. So, das ist ja relativ simpel, würde ich sagen. Aber es ist wie viel Umfang. Du hast da eine eigene Währung und da ist da im Gegensatz zum richtigen Spiel ist da auch ein echter Tag-Nacht-Wechsel. Es ist schon einfach überwältigend, was da alles drin ist. Und man muss es auch gar nicht machen. Also ich kann jetzt auch einfach da weggehen und das normale Spiel weiterspielen.
Aber treibt die Story einen trotzdem da einmal hin, damit man es kennenlernt?
Genau.
Ja, ne?
Genau.
Ja.
Und du kannst, wie gesagt, nach einer Viertelstunde bietet dir das wieder an, wieder zurückzufahren.
Ja, aber das ist echt schon krass, wie viel da dann offensichtlich drinsteckt an Content, ne? Also,
wie gesagt, ich kann mir vorstellen,
wenn es nur annähernd so viel Zeit ist, die man damit verbringen kann, wie es bei Animal Crossing ist, ich denke mal, es wird nicht ganz so viel sein.
Na, das denke ich auch.
Dann ist das schon holla die Waldfee, ja.
Aber ich, wie gesagt, 2-3 Stunden laufe ich da jetzt auch schon nur auf der Doku Island rum.
Naja, und man schaltet dann ja wahrscheinlich auch noch später Sachen frei oder so, schätze ich.
Immer. Und du kannst, das habe ich schon im Vorfeld gesehen, in manchen Läden im Hauptspiel kannst du dir so Blueprints kaufen für gewisse Sachen, die du bauen kannst und so weiter.
Und nimmt es dann Einfluss auch, also kannst du dadurch auch Sachen erreichen, die dich dann besser machen, also die deine Charaktere stärker machen oder so?
Also nicht, was Level angeht, du kannst da, glaube ich, ein bisschen Geld verdienen noch. Was gar nicht schlecht ist, weil das ist, im Moment habe ich echt gegen den Titel ein bisschen Geldprobleme. Also du kannst da ein bisschen Kohle machen.
Ja.
Und deine Charakter-Traits kannst du da wahrscheinlich erweitern durch gute Aktionen irgendwie und so weiter.
Ja, krass.
Die Charakter-Traits, haben wir eben kurz angerissen, greifen natürlich überall mit ein. Manche Quests sind nur erreichbar, wenn du ein besonders witziger Typ bist und so, halt Rollenspiel-typisch. Und im Kampf adaptiert das auch ein bisschen deine Werte so, ne? Also, dass du dann das besser kannst, wenn du halt energetischer bist und sowas. Also, jetzt habe ich nur Quatsch geredet, ne? Also, ich weiß, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst,
ja. Das sind alles kleine Zahnräder, die irgendwo greifen und irgendwo weitergedreht werden, ne?
Ja, genau. Du musst immer eine spezielle Anforderung erfüllen, um das dann auch machen zu können oder weiterzukommen da in einem Bereich.
Ja. Genau. Wie gesagt, und ich weiß nicht, wie lange mir das noch Spaß macht, weil, wie gesagt, du am Anfang bist du da auch noch echt ganz klassisch, was ich ja gar nicht mag, mit Bäume fällen und Steine hauen, musst du das machen. Und bin ich drüber hinweg, jetzt baue ich schon krassere Sachen. Aber ich denke mir auch, wenn ich darauf keinen Bock mehr habe, dann spiele ich halt das Hauptspiel einfach weiter.
Ja, das stimmt. Aber es wird sich dann wahrscheinlich so ein bisschen an so diesem Crafting-Ding orientieren, was momentan auch populär ist. Ne? Wenn du sagst, am Anfang haust du noch so ein bisschen Steine und fällst Bäume und so für Holz und dann brauchst du es nicht mehr oder hast dann eine Automatisierung oder so später.
Genau. Ja, genau. Man baut dann auch ziemlich unrealistisch, also du kannst halt alles Mögliche bauen. Also du brauchst dann 10 Holz und 10 Steine, dann brauchst du einen Billardtisch, ne?
Ja, das habe ich mir schon gedacht, ja.
Ja, da gibt es natürlich auch lustige Sachen. Also wie gesagt, es ist, um das festzuhalten, das ist jetzt mein Schlusswort, bislang macht mir jede Mechanik, und das habe ich auch selten bei Videospielen, mega viel Spaß. Ich bin sehr, sehr unterhalten. Ich kann es kaum erwarten, weiterzuspielen. Und ich weiß durch Material, dass Kiryu auch noch eine sehr, sehr große Rolle spielen wird, der jetzt nur so ein Nebencharakter bei mir ist. Und eigentlich will ich ja auch wissen, wie es mit dem weitergeht. Weil wenn man der Sache, wenn man sich den so anguckt, dann ist es vielleicht wirklich mal sein letzter Auftritt. Und ich habe das Gefühl, ich habe so eine richtig krasse Story noch gar nicht angerissen, weil ich habe jetzt die Mutter noch nicht gefunden und nichts. Und ich glaube, da entwickelt sich noch einiges.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass da noch ordentlich was kommt. Aber das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr positiven Fazit, wenn ich das mal so zusammenfassen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat mich begeistert, begeistert mich noch und wird mich wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile begeistern.
Ja, das ist cool. Dann wahrscheinlich schon mit deinem Highlight zum Anfang des Jahres 2024.
Ja,
die müssen. Aber jetzt, wer weiß, was noch kommt.
Ja, also ich weiß nicht, was die momentan in Planung haben. Ich weiß nicht, ob du so ein bisschen die Rezension gesehen hast. Das kommt tatsächlich auch überall sehr gut an. Also es kriegt so 9er-Wertung durchgehend, was mich ein bisschen, also ich wundert, muss ich sagen, weil es dann halt doch ja sehr, immer noch sehr nischig ist.
Mhm. Ja, man muss aber natürlich auch dazu sagen, wenn man sich jetzt rollenspieltechnisch so ein bisschen anguckt, das aus dem so vor allem aus Japan, ist es ja eigentlich auch schon ein bisschen Gegenentwurf, so was populäre Franchises angeht, hätte ich jetzt fast gesagt. Wenn wir uns jetzt Final Fantasy angucken, was ja Hard Action war mit dem 16. Teil, und viele von diesen Sachen gehen ja doch schon mittlerweile mehr in die Action-Richtung, wenn ich so an die Tales-Spiele denke. Ja. Oder was jetzt auch rauskommt, ist ja dieses Grand Blue Fantasy, das ist ja, glaube ich, auch Echtzeit, Kampfsystem, alles richtig auf Action und so.
Das sieht übrigens wunderschön aus, aber heute tatsächlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kamen die ersten Reviews. Leider nicht ganz so gut, wie ich mir dachte, aber ich hoffe nicht noch so gut, dass es mir Spaß machen könnte, weil es sieht ja wirklich aus wie Tales. Und
ja.
wunderschön.
Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das Like a Dragon dann ja echt eher so in eine klassischere Kerbe schlägt.
Und wirklich sehr viel, also was die ganzen sozialen Sachen angeht, sehr viel an Persona, bei Persona abgeschaut, würde ich einfach mal sagen.
Ja.
Und weil diese ganzen Aktivitäten, die du machst, die bringen auch dir immer, also alles, was du machst, bringt dir irgendwo was. Das ist das Ding.
Ja, ja, aber es wirkt halt auch echt so ein bisschen wie so oldschooligere Rollenspiele, wenn ich so an alte Sachen denke, wo du dann zig Minispiele mit dabei hast oder Sachen, die du nebenbei machen kannst. Wenn ich bei Final Fantasy VII an das Schokobo züchten denke oder Final Fantasy VIII an das Kartenspiel, alles, was dich halt auch im Spiel weiterbringt, was so zusätzliche Aktivitäten sind, die du nebenbei noch machen kannst. Und das ist das, es wirkt so ein bisschen das auf die totale Spitze getrieben. Ja.
Genau, ja.
Ja, ah, cool. Also es macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Und ich muss sagen, ein bisschen Bock hast du mir jetzt auch gemacht.
Ja, ey, ich kann es nur weiterempfehlen. Und wie gesagt, ich habe echt gedacht, manche Sachen würden dir auch richtig viel Spaß machen. Du kannst das dann auch wieder eine Stufe schwieriger ausstellen.
Nee. Ich glaube, die Zeiten sind auch langsam vorbei. Bei Resident Evil vielleicht noch, aber da brauche ich es dann doch nicht mehr.
Oh, es ist ja auch gerade, muss man einfach mal kurz sagen, jetzt zu diesem Zeitpunkt ist es ja auch gerade, das soll auch hervorragend sein, das Remake von Persona 3 rausgekommen.
Ja, ich glaube, am jetzigen Tag kommt es morgen raus.
Ach, morgen kommt es raus.
Ja, glaube ich zumindest.
Das ist auch noch so verlockend im Game Pass, ey.
Ja, sehe ich auch so. Da muss ich mich eventuell auch erstmal zurückhalten, das anzuspielen, aber ich habe da auch sehr viel Bock drauf, muss ich gestehen.
Es sieht sehr gut aus und die ersten Stimmen sagen auch nur Gutes.
Ja, habe ich auch schon gehört.
Und man kann schon wieder sagen, also was jetzt allein schon, wir haben jetzt gerade einmal einen Monat um in diesem Jahr, an Rollenspielen wird es uns dieses Jahr nicht mangeln.
Nee, das glaube ich auch. Also wir hatten ja schon mit 2023 so ein extrem krasses Jahr, was Spiele angeht, auch was Rollenspiele angeht. Aber dieses Jahr wird, glaube ich, auch nochmal krass. Ja. Hm. Und es ist ja wahrscheinlich so, wie es am Anfang des Jahres ist, auch noch gar nicht so sehr absehbar, was zum Ende des Jahres noch alles erscheint.
Ja.
Und so wie das oft ist, weil die Release-Date-Ankündigungen dann erst zur Mitte des Jahres oder so wieder kommen. Aber
ja,
ich bin auf jeden Fall gespannt. Da
Paper Mario kommt dieses Jahr raus, nochmal das Remake.
Paper Mario kommt, dazu kommt auch ein Remake.
Ja, das Eon-Tor, der GameCube-Titel, der beste Titel ist. Kommt auf Switch nochmal raus.
Ja, okay, da bist du der Experte, da habe ich wenig Berührungspunkte mit. Ich dachte nämlich eben erst um ein Super Mario RPG.
Nee, das ist ja letztes Jahr noch rausgekommen, ne?
Stimmt, ja.
Genau, aber jetzt kommt tatsächlich die Legende vom Eon-Tor, nennt sich das, kommt irgendwann Anfang des Sommers, glaube ich, auf Switch nochmal raus.
Okay.
Jetzt fällt mir gerade ein, Jan, meinst du, wenn wir so einen Jahresabschluss-Podcast machen, ne?
Ja.
Dass ich mir einfach nochmal das gleiche Word-Dokument nehme und nochmal das erzähle?
Nee, ich glaube nicht, weil dann geht der Jahresabschluss-Podcast 17 Stunden, Henrik. Ich habe auch, glaube ich, schon entschieden, dass wir diesen Monat eine Doppelfolge machen.
Okay.
Weil ich glaube, das wird sonst ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn wir über alle Themen auch noch sprechen. Wir sind jetzt schon bei über anderthalb Stunden.
Krass, ich hab's tatsächlich, also du hast es wahrscheinlich gemerkt, ich hab's nicht gemerkt. Ich hab tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht, glaubst es mir wahrscheinlich, weil ich ein vertrauenswürdiger Typ bin. Ich hab noch mehr auf diesem Blatt hier stehen, aber es würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen.
Das glaube ich dir gerne, aber ich finde das ja auch immer sehr, sehr interessant und auch mal im Detail so ein Spiel zu besprechen, das kann auch sehr, sehr schön sein. Und über die Story hast du ja noch nicht mal so viel erzählt.
Nee, nur die ersten 6 Stunden tatsächlich. Ja. Du hattest doch 2 Titel auf der Liste, oder?
Ja, ich hatte 2 Titel auf der Liste und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann eventuell auch noch ein bisschen länger dauert. Deswegen würde ich sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und hören uns dann im zweiten Teil wieder. Ich kann ja schon mal vielleicht so einen kleinen Teaser machen. Ich habe so ein kleines Potpourri, ein Kessel Gruseliges mitgebracht, kann man sagen. Und zwar geht es bei mir einmal um das Indie-Horrorspiel Tormented Souls und um den dritten Teil der Dark Pictures Anthology The House of Ashes von Supermassive Games. Darüber sprechen wir dann in Folge 2 dieses Monats. Also macht's erstmal gut, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein.
Ciao.